Liebe Menschen da draußen, fast 15 Stunden habe ich jetzt verbracht in der Welt von Silent Hill 2, dem Remake, um es durchzuspielen und dann eigentlich ehrlich gesagt nochmal 15 Stunden, in denen ich einfach nur in der Mitte meines Raums saß, habe alle Möbel rausgeräumt, damit es auch schön dramatisch aussieht und habe mir Gedanken machen müssen über das, was ich da gesehen habe, über das, was ich erlebt habe, aber ehrlich gesagt auch über die Dinge, die ich mir so notiert habe auf meinen jetzt dann mittlerweile 10-seitigen Notizzettelchen, weil da Sachen zu sehen war, wo ich mir dachte, ha, weiß ich gar nicht. Ist das cool? Ist das nicht cool? Naja, und diese Gedanken werden heute reflektiert, zurückgepingpongt und ergänzt um viele weitere eigene Beobachtungen, Gedanken, Interpretationen von einer Person, die also wirklich einen Zweitwohnsitz in Silent Hill selbst hat. Denn sie ist eine Person, die mag ganz doll Horrorspiele. Sie kennt sich fantastisch mit Spielen dieser Art aus und verfolgt außerdem das Silent Hill Franchise. Herzlich willkommen, Sina!
Franchise.
Nein, das versendet sich.
Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Ich bin so aufgeregt, bin sehr gespannt auf all deine Gedanken.
Ich auch auf deine. Es ist ganz toll, uns hat die Welt des Horrors zusammengeführt vor, ich glaube, mittlerweile schon Jahren. Wir haben gemeinsam zum Beispiel einen ganz tollen Podcast aufgenommen drüben bei den Freunden von The Pod, wo wir einen Spaziergang gemacht haben durch den Raum von Silent Hill Room vor langer Zeit. Da haben wir so ein bisschen so getan, als würden wir die Wohnung mieten wollen, was uns da so in die Augen gefallen ist. Das war super toll. Wir haben aber auch hier bei Orkel Cool zum Beispiel Silent Hill 1 und 2 gemeinsam nochmal auf eine Weise nachgeholt. Und was ich damit meine ist, hier gibt es so ein tolles Format, in dem ich Klassiker der Spielegeschichte, die ich aus irgendeinem Grund nie gespielt habe, endlich jetzt nachhole. Dazu hole ich mir Gäste ins Boot, die sich mit den Spielen besser auskennen als ich. Und zu dieser Reihe gehörte mittlerweile auch Silent Hill 1 und 2. Die habe ich tatsächlich auf den Playstations der damaligen Zeit, also 1 und 2, nachgeholt und gespielt und erlebt. Auch das können die Menschen da draußen, falls ihr Bock habt, hören, wenn ihr Supporter seid von Orkel Cool. Und jetzt sind wir zusammengekommen, Sina, als hätten wir es von langer Hand geplant und ehrlich gesagt haben wir das ja auch, um das Remake zu besprechen. Das Remake von Silent Hill 2, das Remake erschien jetzt im Oktober diesen Jahres 2024, das Originalspiel 2001. Ich muss direkt mal fragen, Sina, dieses Remake, ich glaube, es wurde vor 2 Jahren angekündigt, beziehungsweise da war es dann bekannt, da kommt sowas auf uns zu. Wie hast du diese Ankündigung überhaupt aufgenommen? Wir haben ja beide auch festgestellt, ne, man kann ja Silent Hill 2 durchaus, wenn man noch die olle Konsole daheim stehen hat, spielen.
Ja, genau. Und genau das ist der Punkt. Und ich weiß es noch ganz genau, weil neben dem Remake von Silent Hill 2 wurden ja auch allerhand andere neue Silent Hill-Titel angekündigt. Und ich dachte mir, oder es hat angefangen, diese Präsentation der Silent Hill-Spielankündigungen mit dem Remake von Silent Hill 2, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war ich einerseits überrascht und positiv gestimmt, hab mir gleichzeitig aber auch gedacht, ich brauch's nicht unbedingt. Also ich habe mit dem Original schon die für mich, vor allem in Kombination mit, wenn man es auf dem PC spielt, gibt es noch so ein Modpack, was man sich mit runterladen kann, wo man dann mit HD-Texturen und Co. Also für mich habe ich schon die perfekte Spielerfahrung dieses Spiels. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt ein Remake. Ich habe aber natürlich auch nichts dagegen einzuwenden, eins zu bekommen. Habe mich an der Stelle aber deutlich mehr auf die anderen Titel gefreut. Also hier zum Beispiel Silent Hill Townfall oder Townfall und Silent Hill F oder Sharp. Ich bin mir unsicher, wie man es jetzt wirklich ausspricht. Und Silent Hill 2 Remake war für mich eher so ein Häppchen dazu, weil ich wusste, das Original ist für mich super und ich brauch's nicht unbedingt.
Ja, ich hatte es ja im Mai, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, diesen Jahres nachgeholt, den zweiten Teil, das Original, gemeinsam mit dir. Und ich erinnere mich noch damals, meine Eindrücke waren, nachdem ich mir dann endlich diese Konsole da, die PlayStation 2, ins Wohnzimmer wieder gestellt hatte und sie auch zum Laufen gebracht habe, das war ein ganz besonderer Moment. Ich erinnere mich daran, das war eine ganz intensive Spielerfahrung. Das hat ganz viel mit mir gemacht. Ich fand es auch mit der passenden Umgebung, also es war dunkel, ich habe die Boxen hochgedreht, mich wirklich drauf eingelassen. Das war so eine intensive Spielerfahrung und dachte mir beim Spielen schon, wie gut das immer noch funktioniert als Horrorspiel. Es hat Einschränkungen, die Steuerung, das ist alles ein bisschen schwierig. Wenn man die feststehende Kamera nicht so mag, wird es auch Probleme geben. Die Grafik natürlich, klar, 2001, da gibt's auch Leute, die sind davon ein bisschen abgestoßen. Ich saß davor und dachte mir, das ist ein ganz schlimmes Horrorspiel, aber ein tolles Videospiel. Ich habe da ganz viel Spaß mit. Und als dann dieses Remake angekündigt wurde, war ich neugierig, weil ich mir dachte, wie wird das wohl aussehen? Also wo werden die ansetzen mit den Remake-Stellschrauben, um dann Dinge zu verändern oder auch Dinge gleich zu lassen? Und da kann ich dich auch mal fragen, Sina, deine, ich sag mal, Erwartungshaltung an so ein Remake, gerne auch an so ein Remake von Silent Hill 2, wie war und ist das denn gewesen? Also was hast du dir denn eigentlich erhofft, dass dieses Remake macht?
Ich finde es gut, dass du am Ende auch noch das Wort erhofft mit dazu gebracht hast, weil es ist vielleicht auch noch mal ein Unterschied, was ich erwartet und mir erhofft hätte. Ich muss aber gerade erst mal drüber nachdenken. Also ich tue mir da schwer, weil im Grunde für mich ein Remake, da erwarte ich, dass es im Kern das Gleiche produziert, noch mal mit oder auf moderne Umgebungen oder Techniken etc. angepasst. Und gleichzeitig ist aber für mich auch fein ist, wenn es hier und da Änderungen gibt. Also es muss für mich keine 1:1 Kopie sein, damit es ein Remake ist, sondern ich bin völlig fein damit, wenn es auch hier und da Dinge anders macht, vielleicht Dinge verbessert oder halt einfach ausprobiert, sich nochmal neu zu erkunden. Ich muss sagen, erhofft hatte ich mir, aber dass es tatsächlich deutlich gleicher bleibt, als es geblieben ist. Also damit meine ich nicht die Geschichte, weil die ist im Kern genau das Gleiche. Aber die ganzen Locations, die Umgebungen, ich kenne kein Spiel und ich kann, auch wenn ich alle 2 Minuten auf die Karte schaue, ich brauche es eigentlich nicht mehr im Originalen. Ich mache es trotzdem, weil ich kenne mich da aus wie in meiner Westentasche. Ich kenne gefühlt jedes Pixel, dadurch, dass ich das Spiel seit 15 Jahren jedes Jahr irgendwie nochmal spiele. Und ich hatte mir erhofft, dass ich auch im Remake da reinsteppe, quasi in dieses Spiel mit diesem Selbstbewusstsein und alles kenne. Aber war dann etwas überrascht, dass doch deutlich mehr anders ist, auch von den Locations, wie gesagt, eben von den Aufbauen davon, der Struktur, als ich gedacht hatte. Oder ja, erhofft.
Da würde ich sagen, hast du dich auf jeden Fall auf eine der beiden Seiten geschlagen, die Teil des Entwicklungsprozesses war. Das war ganz interessant. Ich habe das gar nicht gewusst und erst in Vorbereitung auf dieses Gespräch danach gelesen. Es gibt ein ganz spannendes Interview mit Leuten aus dem Entwicklerteam von Bluebird Team, so heißt das Studio, das verantwortlich war für dieses Remake, ein polnisches Studio mit Sitz in Krakau. Die haben in der Vergangenheit, davon könnte man sie kennen, das ganz fantastische Layers of Fear 1 gemacht, das nicht so geile Layers of Fear 2, das fantastische Observer, Leute, bitte spielt Observer, mega geil. Und das nicht so geile The Medium, das ist wieder ein bisschen rausgefallen. Jedenfalls, die haben sich zusammengesetzt mit Teilen des Originalteams von Team Silent, so hieß das damals, 2001, und haben überlegt, wie wollen wir unser Remake aussehen lassen. Und da habe ich ein Interview gefunden, das wurde gepublished auf der Webseite, ich gucke gerade nochmal nach, damit man es nachlesen kann, ist auch in den Folgennotizen vermerkt, Video Games Chronicle, dort habe ich das Interview entdeckt, und da erzählt der Producer von Team Bluba, dass das eigene Team, also das polnische Studio, wollte eigentlich sehr viel näher sogar noch am Original dranbleiben, als es tatsächlich dann am Ende geworden ist. Und die treibende Kraft, die sich dafür eingesetzt hat, auch Dinge wirklich wesentlich zu verändern und eigentlich sogar noch weitergehen wollte, waren Mitglieder des alten Entwicklerteams. Also namentlich vor allem der Designer Masahiro Ito und Akira Yamaoka, der Komponist. Die sind beide auch jetzt bei diesem Remake mit beteiligt gewesen und die hatten Fürsprache gehalten, dass man doch bitte noch mehr Änderungen einbringen soll, auch gerne sogar Story-Nebenfäden verändern soll, vielleicht sogar neue Geschichten einbauen möchte. Und das fand ich hochinteressant, weil man gemerkt hat, auch in dem Entwicklungsprozess offenbar, zwei unterschiedliche Kräfte sogar so ein bisschen gegeneinander wirkten. Die eine Kraft, die sagte, wir wollen das Spielgefühl erhalten und modernisieren, vor allem zugänglicher machen für die Menschen da draußen, die nicht 2001 schon Silent Hill 2 gespielt haben. Und auf der anderen Seite, so wie heißt es auch in dem Interview, die Künstlerinnen und Künstler, die daran beteiligt waren am Originalspiel und jetzt sagen, du, wir hätten Bock auch quasi eine neue künstlerische Note reinzubringen. Und das finde ich total interessant. Das Remake am Ende, und widersprich mir da gerne, wenn du es anders siehst, ist da irgendwo in der Mitte gelandet. Es ist auf eine Weise, da werden wir heute im Detail drüber sprechen, modernisiert worden, zugänglicher geworden. Auf der anderen Seite sind auch neue Dinge reingekommen, Änderungen wurden vorgenommen am Original, wo ich manchmal schon davor saß und mir dachte, ich weiß nicht, ob ich es so geil finde. Und ich muss direkt sagen, gar nicht so im Sinne eines Oldman ruft der Wolke entgegen, sondern ich glaube, das Horrorspiel hat an diesen Stellen an Wirkung verloren.
Also ich habe, während du gerade gesprochen hast, fast durchgehend auch wieder genickt, weil ich stimme dir komplett zu. Ich bin ja auch der Meinung, manche Änderungen finde ich sogar wirklich gut. Bei anderen verstehe ich es nicht ganz so. Und also Änderungen im Allgemeinen sind ja, habe ich ja auch gerade schon gesagt, auch nichts Schlechtes. Finde ich völlig fein bei einem Remake, nur es kommt halt auf die Änderungen an.
Ja, über die werden wir heute sprechen. Wir haben uns da einen kleinen Schlachtplan überlegt, wie wir da vorgehen. Und zwar wollen wir so vorgehen, dass ihr Leute draußen möglichst lange hier zuhören könnt, ohne Angst vor Spoilern zu haben, egal ob das jetzt das Remake betrifft oder das Originalspiel von vor 2001. Wir haben uns überlegt, wir überlegen uns, welche sind die Aspekte, die dieses Remake anders macht, und hängen an diesen Aspekten unsere Besprechung auf. Wir arbeiten uns also vor allem erstmal so durch die technischen Aspekte des Spiels, die neue Grafik, all die Implikationen, die da dazugehören. Wir sprechen über die neuen Areale, die Änderungen in der Struktur des Spiels, wir sprechen über das neue Kampfsystem, unsere Gedanken dazu, das Sounddesign, und am Ende schwenken wir dann ein über eine abschließende Diskussion über die Story, über das, was uns da eigentlich präsentiert wird und was vielfach auch gar nicht so leicht zu greifen ist. Ich kann auch verraten, wir haben gewinnen können für einen kleinen langen O-Ton später, wenn es dann um die Inszenierung des Spiels und seiner Geschichte geht, den Psychologen Dr. Benjamin Strobel. Der greift uns dann nochmal mit seinem Fachwissen zur Hand. Und außerdem, das können wir an der Stelle auch mal verkünden, gibt es eine weitere, wie sagt man denn, Mittäterschaft eines befreundeten Podcasts. Und zwar die lieben Leute von The Pod, namentlich André und Sebastian. Die haben sich ebenfalls, wie wir auch, Silent Hill 2, das Remake, vorgeknöpft. Und einige da draußen werden es ja wissen, ich arbeite ja auch bei The Pod im Team mit. Und so kamen wir auf diese Idee, Mensch, guck mal, jetzt wir alle spielen Silent Hill 2, nehmen aber unterschiedliche Podcasts für unterschiedliche Podcast-Projekte auf. Lasst uns doch die Klingen kreuzen. Und da haben wir uns Folgendes überlegt. Wir schicken jeweils einander, also wir, den lieben Leuten von The Pod und die lieben Leute von The Pod uns, eine Sprachnachricht zu, die einen Themenwunsch an uns richtet, ein Thema, das außer dem Gegenstand unserer Besprechung werden wird, um so ein bisschen, ne, die Besprechung der anderen mitzubestimmen, mitzugestalten und dann einfach mal zu gucken, was aus diesem tollen Experiment so wird. Also an dieser Stelle der Hinweis, ne, wenn ihr da draußen wissen wollt, was wir uns gewünscht haben von den Leuten von The Pod, dann hört auch gerne in deren Besprechung rein. Und überhaupt finde ich dieses Experiment so schön faszinierend, weil wir sehr unterschiedliche Köpfe sind und ich glaube, da kommen auch unterschiedliche Analysen und Diskussionen raus. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist es dieselbe Tonspur. Wir werden es herausfinden. Naja, ich würde vorschlagen, Sina, direkt hier, damit wir wissen, mit was wir es zu tun haben, hören wir uns die Sprachgrußbotschaft der beiden Jungs, André und Sebastian, an und gucken mal, was die sich von uns als Thema wünschen, und dann werden wir das natürlich, außer es ist scheiße, berücksichtigen. So, Tonspur ab.
Hey, yo, 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 coole Kinder, aber okay, cool, liebe Jugend, wir sind es, die ebenfalls extrem coolen, etwas älteren Leute von The Pod, um hier mal vorbeizuschauen, hallo zu sagen, hallo Tom, hallo Sina, und um Fragen zu stellen. Harte, tiefschürfende Fragen. Ich, der André und der Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo, hallo Leute und hallo liebe Freunde von OK Cool. Also, ne, keine Angst, wir bleiben nicht lange, aber wir wollten ganz kurz mal darauf hinweisen, dass es sich irgendwie ergeben hat, dass wir vier insgesamt über Silent Hill 2 sprechen. Dom und Sina hier jetzt gleich und wir drüben bei The Pod kann man sich kostenlos anhören, ne? www.gamespodcast.de, und ich bin mir sicher, wir kommen vielleicht ein bisschen zu einem anderen Ergebnis als der, ne, der Jubeldom, ja, und die Lobsina.
Wir sind halt richtig hart kritische Ehrenmänner hier drüben.
Ja, wir rollen nicht den roten Teppich aus für das Bloober-Team, sondern den wohlverdienten Stacheldraht.
Richtig, passend zum Thema. Also da wird auch ganz, ganz genau hingeschaut überall und krass analysiert und so.
Echt jetzt? Müssen wir dann, ja, wir analysieren ganz hart.
So durch und durch. Also auch Röntgen, Ultraschall, alles.
Ja, aber wir wollen jetzt nicht gleich diesen Podcast hier völlig entwerten. Aber wir geben euch vielleicht ein bisschen ein kleines Zückli mit, einen kleinen Denkanstoß, auf den ihr sicherlich nicht gekommen wärt ohne uns. Hm?
Garantiert nicht. Also wir haben lange dazu eine Titelfindungskommission gemacht, um dann festzustellen, okay, welche Frage werfen wir in die Runde? Und wir fragen euch das, was wir uns natürlich auch die ganze Zeit gefragt haben. Was ist ein Silent Hill? Das wollen wir jetzt wissen. Das müsst ihr uns jetzt erklären. Was ist das? Was ist das? Ist das eine echte Stadt? Ist das alles nur im Kopf von Dingsbums? Ich will ja nicht spoilern. Und was ist das? Erklärt uns, was das ist. Was zur Hölle ist es?
Wir sind uns auch nicht ganz sicher. Wäre schön, wenn ihr uns das schnell sagt, dann wird auch unsere Aufnahme vielleicht ein bisschen besser. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß bei der Besprechung. Ist ja sicherlich ein super interessantes Spiel. Ich freue mich drauf, mit dem André da gemütlich drüber süffisant zu sprechen, ein bisschen zu lästern, zu kritisieren und hier und da sicherlich auch zu loben. Obwohl es vom Bloober-Team kommt, die seit Layers of Fear 2 verschissen haben.
Oh, bitte. Das Layers of Fear 2 ist quasi die Krone der Computerspielschöpfung.
Seht ihr mal, gegen was ich arbeiten muss. Und das ganze Drama, wie gesagt, bei The Pod, bei Auf ein Bier, www.gamespodcast.de zu hören ab dem, 25. oder 26. am Sonntag jedenfalls.
Gamespodcast.de. Wunderbar, vielen herzlichen Dank an die beiden. In der Originaltonspur waren noch viele weitere Verweise auf die URL des Podcasts. Habe ich rausgeschnitten. Nein, Quatsch, ist natürlich die unangefasste Originaltonspur. Das ist der Wunsch, also ganz interessant, habe ich mir notiert und ich würde sagen, das packen wir auch ans Ende dann unserer Besprechung, wenn wir über die Story, ne, und den Schauplatz sprechen, trifft sich auch ganz gut, Sina, kann ich schon direkt vorauswerfen. Ich bin ja sozialisiert worden im süddeutschen Süden, das bedeutet mit anderen Worten kleinen Vatikanstaat, mit anderen Worten Katholizismus wurde mir in die kreuzförmige Liege gelegt. Ich habe einen kleinen Exkurs recherchiert zum Thema, na, ich sag mal, Nebel in der Bibel. Dazu werden wir heute kommen.
Okay, ich bin gespannt.
Weißt du, was da mitschwang in deiner Stimme? Die Angst, nicht mehr vor 0 Uhr ins Bett zu können heute. Ich hab's doch gehört. Naja, okay, also wagen wir uns mal rein. Das wird heute, wie gesagt, ganz aufregend. Die Eckdaten haben wir schon abgeklappert, Silent Hill 2 Remake und so weiter und so fort. Stürzen wir uns doch mal ran. Ich würde mal sagen, wir beginnen mal mit unserer Besprechung und dem Austausch. Ich bin ja auch ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Bei einer der Änderungen, die wortwörtlich am augenscheinlichsten ist, und zwar die neue Technik, die neue Grafik, die neue Präsentation des Spiels. Also, um es den Leuten mal kurz zu beschreiben, die gar keine Ahnung haben, das Ding fußt jetzt natürlich auf einer neuen Engine. Weg sind die verwaschenen Polygone der PS2-Ära. Jetzt tatsächlich ein volles 3D-Spiel, Dreidimensionalität. Die Tendenz, sage ich mal, die künstlerische, ist weg von der Abstraktion, wie man es zwangsläufig durch die technischen Einschränkungen im PS2-Original noch hatte, hin zum Realismus. Also das ist ein Spiel, das will realistisch aussehen. Damit meine ich, es gibt keine, also mit einigen stilistischen Ausnahmen, aber wenn man normal in der Stadt unterwegs ist, es gibt keine Fiebertraumarchitektur, es gibt keine unmöglichen Winkel. Das sieht alles schon ziemlich echt aus und auch die Figuren, die sollen schon einigermaßen echt aussehen, aber da kommt es dann zur Einschränkung. Vielleicht, bevor wir darauf jetzt so richtig einsteigen, noch apropos Stadt und so weiter, zwei Sätze zu dem, worum es in Silent Hill 2 eigentlich geht. Den Rest, wie gesagt, sparen wir uns auf dann für die Besprechung am Ende, wenn es dann um die Story in aller Tiefe geht. Im Grunde ist es ganz einfach erzählt, dafür bin ich auch sehr dankbar. Es geht um die Geschichte von James Sunderland, ein Mann mit einer mittellangen Haarfrisur, der einen Brief von seiner Frau bekommt, die ihn mit verführerischen Worten zu ihrem gemeinsamen, ganz besonderen Special Place locken oder einladen möchte. Und zwar befindet sich dieser Ort in einer Stadt namens Silent Hill, einer Kleinstadt, wirkt typisch amerikanisch. Eigentlich könnte das der Auftakt für eine romantische Komödie sein. Das Problem ist aber, und davon erfahren wir direkt zu Spielbeginn, die Frau ist eigentlich schon tot seit 3 Jahren. Und das ist natürlich kritisch, wenn man überlegt, naja, der Brief ist frisch, die Frau, okay, also nicht mehr. Wie geht das denn? Und deswegen denkt sich James, das Beste, was sie machen kann, ist auf jeden Fall ab nach Silent Hill zu fahren und selber mal zu gucken, was es damit auf sich hat. Kann ich sie womöglich dort wirklich treffen? Ist sie noch am Leben? Wer weiß das schon? Und dann macht er sich eben auf seine Suche nach seiner offenbar verstorbenen Frau. Dafür durchquert er Silent Hill und die Nachbarschaften. Da gibt es verschiedene Areale, in denen er sich auffällt. Das Ganze ist gerahmt im Genre eines Survival-Horror-Spiels. Also es geht vor allem darum, wichtige Dinge einzusammeln und dann entweder in Schlösser zu stecken oder in die eigenen Venen und dann zu hoffen, dass man irgendwie das Spielende erreicht. Das ist im Grunde das Spiel. Sina, willst du da noch was Spoilerfreies ergänzen oder sagst du nö, in Gänze erfasst?
Erstmal in Gänze erfasst, alles Weitere später.
Da musst du sie kämpfen, weil alles ja. ist eigentlich alles falsch, was ich gesagt habe, aber man darf nicht...
Nein.
Man darf ja nicht zu viel verraten. Na, kommen wir dazu, liebe Leute, das ist auch erstmal egal. Jetzt wenden wir uns erstmal nochmal dem zu, was man tatsächlich sehen kann. Und ich sagte schon, die neue Technik. So, Sina, ich frag einfach mal ganz groß hinein. Was hast du gedacht, als du nicht nur in der Ankündigung und den ersten Trailern, sondern auch dann beim Spielen gesehen hast, das ist jetzt also nicht nur dreidimensional und realistisch, sondern auch vor allem frei kameraschwenkbar. Es gibt nicht mehr diese Kamera, die jetzt fixiert in den verschiedenen Levelbildschirmen uns beim Bewegen einfängt oder uns starr über der Schulter hängt, sondern jetzt kann man tatsächlich ja die Kamera frei schwenken, frei bewegen. Das ist die weitere große Änderung. Was hast du dir gedacht?
Also ganz ehrlich, der erste Fuß, den ich so selbst im Spiel dann gesetzt habe, ich war völlig überwältigt von dem Startpunkt. Also einfach auch der Übergang von der Cutscene in die Ingame-Grafik, den habe ich erst nicht wahrgenommen. Also habe dann erst realisiert, ach, ich kann jetzt schon laufen, okay. Und also mir fehlen jetzt, wie du siehst, schon wieder die Worte. Also ich war sehr positiv überrascht und überwältigt, allein wie alles aussieht und wie viele Details es gibt. Ich fand es toll, ich habe so viel Zeit alleine auf dem Startpunkt, dem Observation Deck, auf dem eben das Spiel beginnt, verbracht. Also alles mir noch detailreicher angeschaut als sowieso im Originalen. Ich mag die Optik sehr. Ich muss tatsächlich aber auch sagen, bevor ich eingestiegen bin zu diesem Punkt, habe ich noch viel Zeit in den Optionen verbracht, weil man hat auch sehr viele Optionen, die man einstellen kann bezüglich der Optik und so weiter. Und das finde ich halt super schön, weil ich mag's vor allem bei einem Silent Hill 2 im Originalen war es eben auch so, dass du eigentlich gar keine Oberfläche also du hast kein User Interface in der Regel gehabt. Und so kann ich oder so habe ich mir mein Spiel dann auch eingestellt, einfach um diese Erfahrung nochmal zu erleben. Und im Kern sieht diese erste Szene wirklich 1:1 aus wie im originalen Spiel, nur in wirklich hochgradig realistisch aussehend. Und mich hat's sehr beeindruckt.
Ja, gut, dass du das nochmal gesagt hast. Die Accessibility-Optionen, die sind tatsächlich erschlagend und richtig toll. Man kann sich da eine eigene Spielerfahrung zusammenkloppen. Es ist nicht nur so, dass man wie traditionell ja in dieser Reihe entscheiden kann, den Schwierigkeitsgrad des Kampfes und der Puzzles. Das sind zwei unterschiedliche Schwierigkeitsgradregler. Da frage ich doch mal direkt, Sina, was hast du da eingestellt jeweils?
Ich habe schon das Original, habe ich standardmäßig immer auf Action Easy und Rätsel schwer gestellt und habe mir jetzt allerdings gedacht, es ist ja jetzt schon über 15 Jahre her und ich bin älter und selbstbewusster geworden. Also starte ich das Spiel auf Action normal und auch Rätsel schwierig, also hart, und habe so auch meinen ersten Spieldurchlauf beendet, muss aber schon jetzt vorwegnehmen, alle meine weiteren werde ich nicht mehr auf normal spielen, die spiele ich seitdem auf Action Level Easy und das Rätsel-Level, das variiert einfach, damit ich alle Rätsel mal gesehen habe.
Ja, für mich gibt's nachher nur eine kleine Wendung. Ich kann aber sagen, begonnen habe ich das Spiel mit normalen Einstellungen, wo man immer so annimmt, das ist das, wo das Entwicklerteam nickend vor ihrem PC sitzt und sagt, jawohl, so war es gedacht. Genau das wollen wir. Also sowohl die Kampf-Action-Schwierigkeit auf normal als auch die Puzzles. Wer sie übrigens nicht kennt, das finde ich immer noch spektakulär. Bei den Puzzles ändern sich teilweise ganze Puzzle-Abfolgen und Strukturen und sogar Beschreibungstexte, die Teile von Lösungen sind, je nachdem, welchen Puzzle-Schwierigkeitsgrad man eingestellt hat. Also das macht schon durchaus einen Unterschied. Dann, genau wie du es auch gesagt hast, man kann das Interface sich zurechtbasteln in diesen Optionen. Da geht es auch um so ganz schöne Dinge wie die Tipps aus der Spielwelt raus, ob zum Beispiel bei so einigen der wenigen Quicktime-Events die Buttons eingeblendet werden, die man drücken muss. Also ein Gegner greift mich an und klammert sich dran, wird eingeblendet, ob ich X klicken muss oder nicht. Das ist ganz toll. Man kann sich da so seine Immersion so ein bisschen selbst zusammenformen. Und dann, Sina, da bin ich auch gespannt, was du sagst, gibt es noch den Graphic-Mode. Und der Graphic-Mode erlaubt zwei Einstellungen beim ersten Spielbeginn. Und zwar entweder normal, das ist einfach, ne, das ist die neue Technik, die neue Engine, so wie das Spiel eben normal aussehen soll. Aber dann gibt es auch einen Graphic-Mode, der heißt 90s, also 90er. Und der legt über all die Szenen nochmal so eine Art graue Schliere drüber. Es wirkt, also es soll emulieren so ein bisschen die Optik der PS2-Version des Originals. Was hast du genommen?
Also ich habe die 90s-Version genommen, wobei ich mir auch gedacht habe, ich verstehe nicht so ganz, wie man auf den Namen 90s kommt, weil 2002 kam Silent Hill raus und nicht in den 90s. Aber gut, ich fand für den ersten Spieldurchlauf irgendwie die Farbgebung auf jeden Fall besser. Nach dem ersten Spieldurchlauf hat man ja auch noch mehr Optionen. Ja, ja. Da habe ich mich dann aber erstmal für den Standard-Look entschieden, also den wirklich sehr gesättigten Look, einfach um den auch mal gesehen zu haben.
Ja, ich habe den Standard-Look genommen, weil ich irgendwie dachte, der 90s ist bestimmt so ein Gimmick und dann ich sehe mich doch da schon wieder stundenlang rumlaufen, weil ich irgendeinen Schlüssel nicht entdecke, weil dieser Graufilter drüber liegt. Dann habe ich mir gedacht, so, nee, bevor ich da dir nachts eine weinende Sprachnachricht schicke und sage, Sina, wir müssen verschieben, ich schaffe den Aufnahmetermin nicht, habe ich mir gedacht, nee, also normal, ab geht's. So, von
das
hier.
Stimmt, ja. Nur vielleicht, Entschuldigung, nur als Hinweis auch noch, Zusatz noch, ich habe zwar gestartet mit komplett ausgeblendeter UI, aber wie du es gerade schon sagst, dieser Filter, der hat es natürlich ein bisschen schwieriger gemacht und ich bin deswegen relativ schnell dazu übergegangen, dass ich zumindest angezeigt bekomme, wenn es irgendwo interaktive Items oder sonstigen Kram gibt, weil sonst bin ich Wände abgelaufen, immer nach vorne gelaufen, habe die ganze Zeit X gedrückt so, und das hat dann auch irgendwie keinen Spaß gemacht und ja, deswegen, das wäre auf jeden Fall zumindest die Empfehlung, würde ich sagen, für das Spiel, dass man diesen, kann ich mit irgendwas interagieren, das sollte man einblenden.
Ich werde es nie vergessen, als wir damals Silent Hill 1 gemeinsam nachgeholt haben und dann habe ich dich ja gefragt, bevor ich losgelegt habe in dem Vorgeplänkel-Podcast, hast du noch einen letzten Tipp für mich? Und du hast die schönsten Worte gesagt, wirklich, die jemals ein Mensch zu mir beim ganzen Leben gesagt hat, weil das waren so wichtige Worte. Und zwar hast du gesagt, drück immer X, drück einfach immer X. Und ich kann dir sagen, wenn ich das nicht gewusst hätte, ich wäre in Silent Hill 1 an der Speicherfunktion vorbeigelaufen, weil in Silent Hill 1 ist das einfach nur ein Popelnotizblock, der irgendwo im Pixelmatsch rumliegt und man muss den halt entdecken und dann drauf speichern und beim ersten Mal hätte ich niemals gecheckt, dass man damit speichert. Ich hätte ohne Witz Silent Hill 1 mit niemals abgeschalteter PlayStation 1 durchspielen müssen und ich war so froh, dass du mir das gesagt hast, wirklich, mein Gott.
Und ich finde dich gut auch, dass du dich dran gehalten hast, weil ich finde aber auch im Originalen funktioniert es besser. Und das ist halt was jetzt dadurch, dass wir diese komplett offene Umgebung haben mit der freien Kamera und so, und dass du dich jetzt wirklich in den Räumen ja um 360 Grad drehen kannst und noch mehr Details dir anschauen kannst, ja. Das macht halt die Spielweise noch ein bisschen kaputt.
Ja.
Deswegen in dem Remake ist es besser, wenn man sich das 20 mal X drücken an jeder Wand spart.
Ja. Von hier aus wieder zurück zur Technik. Ich habe es ja schon beschrieben. Also es wirkt realistischer. Es ist eine zeitgemäße Engine. Es sieht alles natürlich moderner aus. Immer noch natürlich weit weg vom Fotorealismus. Aber es hat ein neues Geschmäckle bekommen. Nochmal, wie gefällt dir das jetzt so? Also du hast ja schon gesagt, ne, die erste Begeisterung. Aber zog sich das auch durch?
Ja, ich muss sagen, so der ganze Bereich, ohne jetzt auch schon zu viel zu verraten, zumindest der Bereich, bevor man zum ersten Mal oder wenn ich in Silent Hill ankomme in der Stadt [S2] Ja. [S1] Und mich zum ersten Mal dort eben frei umschauen kann, das war für mich immer noch ein Wow-Moment. Der hat sich durchgezogen, nicht nur wegen der Grafik, auf die anderen Punkte gehen wir dann wahrscheinlich später noch mehr ein, aber ich muss schon sagen, es war für mich krass, weil der Grundaufbau von der Stadt wurde zwar teilweise etwas überarbeitet, aber es gibt Stellen, die sehen sehr ähnlich aus, auch noch wie im Originalen. Und ich habe die halt, also die haben sich in mein Gehirn gebrannt, wie das aussieht. Und ich konnte mich vor die Gebäude stellen und einfach innerlich den direkten Vergleich, das klingt völlig bescheuert, aber den direkten Vergleich von manchen Locations sehen und habe mich so drüber gefreut. Und jetzt halt, um einen Aspekt vielleicht schon vorwegzugreifen, was ich mir eben früher immer gewünscht habe, ist, dass ich in manche der Geschäfte, die man in dieser Stadt sieht, nur von außen. Man kann in die Schaufenster reinschauen, aber du kannst in der Regel in 99% der Häuser nicht reingehen. Und im Remake haben sie jetzt zumindest die Möglichkeit geschaffen, durch eine interessante neue Steuerung auch oder neue Art, wie man das Spiel spielen kann, indem man beispielsweise Scheiben zerhaut, um sich Zugang zu den Geschäften zu verschaffen. Jetzt kann ich die endlich zum Teil erkunden von innen. Und das für mich, also das hat für mich schon die meine erste völlig routinierte, verinnerlichte Spielweise vom Originalen durcheinander geworfen, weil du wirklich in das erste Haus, das du siehst, sobald du in der Stadt ankommst, da kannst du reingehen. Und das ist ein Blumenladen. Das ist doch so schön, dass es direkt damit anfängt, dass man in den Blumenladen reingehen kann. Und das war wirklich, da war ich so überwältigt von den vielen Details. Sehr positiv.
Das ist sehr interessant, Sina. Da überraschte mich tatsächlich mit einer Aussage. Ich roll es selber auch mal auf. Also
ja, gern.
Erstmal genau wie du auch. Ich saß davor und dachte mir, oi, das sieht alles besser aus, als ich sogar gedacht hätte. Insbesondere finde ich Umgebungen, Innenräume, immer wenn es so darum geht, auch statische Dinge zu zeigen. Also wenn man in Innenräumen unterwegs ist, man hat wirklich das Gefühl, man kann das Holz nicht nur knarren hören von irgendwelchen Dielenböden, sondern auch sehen, wie es ein bisschen nachgibt. Man kann im Inneren von Läden und Geschäften fast schon kleine Dioramen sehen, eilig zusammengepackte Gegenstände. Es hat ja überhaupt auch diese sehr viel immer Anmutung von, vor allem in Silent Hill selbst in der Stadt, viele Dinge wurden einfach so hinterlassen oder sind schon lange nicht mehr benutzt worden. Da liegt eine Staubschicht darüber. Wenn das Licht so durch die Fenster bricht, dann sieht man auch so ein bisschen Staub in der Luft tanzen. Das ist alles wirklich schön. Und dann kommt noch obendrauf sogar, finde ich auch so ein Highlight des Spiels, die Beleuchtungseffekte. Das klingt jetzt sehr technisch, aber ist ganz einfach zu greifen. Immer wenn irgendwo was brennt oder wenn irgendwo eine Lampe an ist, das sieht einfach schön aus. Und obendrauf sogar noch, das Spiel hat es, finde ich, richtig gut hinbekommen, in dieser neuen Spielwelt, zumindest in großen Teilen neuen Spielwelt, eine richtig schöne Wegführung hinzubekommen, wo früher eine starre Kamera, wie gesagt, über die Schulter, aber immer aus entweder einem bestimmten Winkel oder uns fest folgend, man konnte sie nicht frei drehen, uns durch ihre Position schon Hinweise gegeben hat, wo es im Level jetzt wohl weiter ginge, ist es hier so, dass diese neue Orientierungsmöglichkeit jetzt bisschen aufgefangen und gerahmt wird von Hinweisen im Leveldesign, die finde ich ganz kunstvoll immer andeuten, wo der nächste Point of Interest wäre. Vor allem zum Ende des Spiels, wenn alles ein bisschen hektischer wird und die Umgebung immer chaotischer werden, habe ich immer wieder dankend festgestellt, und ich habe echt eine miese Orientierung, dass mir die eine eingeschaltete Lampe oder die eine Tür, die ganz leicht offen steht, anzeigt, wo es weitergeht. Und das fand ich ganz toll gemacht. So, auf der anderen Seite, Sina. Oi. Also, ich muss sagen, zum einen, mir fehlt etwas durch diese neue Grafik. Und zwar, das ist ein Phänomen, das wir beide und auch allgemein, wenn man sich mit auch so älteren Horrorspielen auseinandersetzt, und wir beide haben das auch schon mal besprochen in der Vergangenheit, festgestellt habe, ist, dass durch diesen Realismus, den diese neue Engine und die neue Grafik jetzt mitbringt, auch was verloren geht, und zwar diese Abstraktion, die Raum offen gelassen hat, Details mit der eigenen Vorstellung aufzufüllen. Das ist etwas, was mir total aufgefallen ist, dass eben, wenn du im Original manchmal auch von super unvorteilhaften Winkeln in irgendeinem Krankenhaus unterwegs warst und hast dann irgendwo im Dunkeln, im Bildhintergrund, du konntest die Kamera ja auch nicht anders drehen, sondern hattest nur diese Perspektive, irgendwas an dich herangelaufen sehen hast. Und dann hast du dich vorgebeugt, auf deinen Fernseher zugeschaut und gedacht, was ist das denn? Oder später auch, ich denke, das ist kein Spoiler, das ist ja eine ikonische Figur, wenn Pyramid Head auftaucht, eine der großen Gestalten dieses Spiels, der Typ, den wir alle schon mal gesehen haben, mit dem Riesenschwert und mit so einer 3X-Mütze auf dem Kopf. Bin mir sicher, so wurde er noch nie beschrieben, aber wir wissen es alle. Im Original war der so schwer zu fassen und zu erfassen, weil diese Silhouette nicht nur ungewöhnlich ist, ein halbnackter Mann mit dem metallenen Dreieck auf dem Kopf, sondern man konnte auch einfach nicht erkennen, was das eigentlich genau ist, und musste sich wirklich anstrengen, diese fehlenden Informationen mit Fantasie und Vorstellung aufzufüllen. Und dadurch, das ist ja eine alte Weisheit, hat der Horror so gewonnen, weil die Vorstellungskraft stärker ist als jede Grafik-Engine. Und hier allerdings wird alles ganz klar natürlich und mit modernen grafischen Möglichkeiten gezeigt und inszeniert. Und dadurch geht so ein bisschen was von der Unsicherheit und dem Wagen verloren, woraus in dem Original, finde ich, durchaus immer auch so ein bisschen Horror entstanden ist. Und weil du es schon genannt hast, dazu kommt eine weitere Sache. Vielleicht noch die Kamerasache, das ist nur ein Halbsatz, aber das ist, gehört auch mit dazu. Durch die freischwenkbare Kameras sind jetzt auch so Momente verloren gegangen, in denen ich im Original richtig panisch war, weil außerhalb meines Blickfelds sich Dinge abgespielt haben. Also klassische Szene im Silent Hill 2 im Original, man kommt irgendwo rein in einen Raum und hört schon irgendwo, steht da so ein Vieh wiederum, irgendein Mann, Monster ist da, keine Ahnung, aber ich sehe es nicht. Und jetzt muss ich versuchen, entweder über den Auto-Aim des Originals oder irgendwie durch Abwarten herauszufinden, aus welcher Ecke des Raums kommt das Monster, weil, wie gesagt, die Kamera ist ja nicht frei beweglich. Und hier allerdings in dem Spiel habe ich durch diese freie Kamerabewegung immer die Möglichkeit, mich auch über die Kamera umzusehen und eine Orientierung zu bekommen, was im Grunde all diese Schreckmomente aus dem Original, die ich als so wirkungsvoll empfunden habe, eliminiert hat. Und darauf kommt sie, ne? Und das ist der letzte Punkt meines Referats, aber das muss ich nochmal in deine Hand geben, weil ich dann auch gespannt bin, was du dazu sagst. Dazu kommt schlussendlich, und das war für mich eine der doofsten Neuerungen letztendlich, die Sache mit dem Fenster einschlagen und Läden betreten. Und das möchte ich erklären. Und zwar, wie gesagt, im Original kommt man bei Silent Hill rein in diese Stadt und sieht ganz viele Läden. Man kann auch bei manchen so ein bisschen ins Schaufenster reinschauen und erahnt so ein bisschen, was da sein könnte. Man kann aber nur die wenigsten Gebäude wirklich betreten. Und wenn, dann haben sie oft mit der Storyline zu tun oder dem, was man eben als nächstes tun soll. Und jetzt im neuen Teil gibt es die Möglichkeit, bei sehr, sehr vielen Gebäuden und übrigens auch bei Autofenstern mit der eigenen Nahkampfwaffe das Fenster einzuschlagen und dann entweder die Räume zu betreten oder nach den Dingen zu greifen, die da in der Auslage stehen. Und erst fand ich das total toll, weil das ist so eine Form von Interaktivität, das ist auch eine richtig schön gemachte Animation, das klingt auch einfach toll, wenn das Glas da wegklärt und man wird ja auch belohnt, dann gibt es da oft irgendwelche Health-Items oder Munition oder manchmal irgend noch so ein Notizzettel wischt, der irgendwie was Neues über die Story verrät. Aber dann kippte das ziemlich bald, weil ich zwei Dinge merkte. Zum einen finde ich, dass das Balancing des Spiels dadurch insgesamt so ein bisschen außer Waage gerät. Also es gab Sequenzen in dem Spiel, da kam ich rein, das war nicht mehr James der Überlebenskämpfer, sondern James die Apotheke. Da hatte ich Medipacks dabei, hatte Spritzen dabei, hatte Munition bis zum Hals und dachte mir, ja, einfach nur, weil ich in jedes dumme Warenhaus in Silent Hill reingegangen bin und gelootet habe. So, und das zweite, Sina, und das ist der letzte Punkt, aber der ist mir besonders wichtig, ich habe gemerkt, Silent Hill als Stadt verliert ganz viel Mystisches, weil ich da jetzt rumlaufen kann wie ein Vagabund. Also im Original war James eine Figur, die wie so ein Fremdkörper durch Silent Hill wandelte und versucht hat zu verstehen, was hier abgeht. Und Teil dieser Atmosphäre war dann auch diese Stadt, die ihn so abgelehnt hat. Also man konnte eben nicht in alle Gebäude rein, weil die Stadt sich geradezu gesperrt hat gegen ihn. Und das war so ein Gefühl von Ausgesperrtsein und Isolation und nicht Teil sein können, was für mich Teil des Horrors war. Und jetzt demgegenüber steht James, der mit seiner Rohrstange auf den Marktplatz geht und sagt, so, also, ich schlag hier alles ein, das ist mir vollkommen egal. Ich loote erstmal den Scheiß aus der Nachbarschaft raus, bevor ich weitergehe. Und ich muss sagen, das knabbert an der Stimmung und das knabbert von diesem Spiel und seiner Qualität als Horrorspiel.
Ich kann direkt vorweg sagen, ich bin komplett bei dir. Also ich sehe es genauso. Ich finde, ich bin begeistert von der Atmosphäre und der Umgebung und mir jedes Detail anschauen zu können, einfach aus dem, wie soll ich das sagen, Sightseeing-Aspekt raus, dass ich das alte Spiel so in- und auswendig kenne. Und ich habe es ja vorhin gesagt, für mich so dieses Remake, die Ankündigung auch, für mich war es einfach ein zusätzlicher Weg, um nochmal mein Lieblingsspiel zu erkunden. Und ich freue mich drüber. Und ich bin komplett bei dir bei dem Punkt, dass es die Atmosphäre ganz anders macht. Also wenn ich mich einfach zurückerinnere zu meinen ersten Spieldurchläufen auch in Silent Hill 2 und auch allgemein, wenn ich es jetzt nochmal spiele, dieses Gefühl der Isolation, das kommt so viel besser rüber im Originalen als im Remake. Deswegen, für mich war es auch so, ich habe mich einerseits total gefreut, dass mein Wunsch jetzt auch in Erfüllung gegangen ist, endlich in die Läden reingehen zu können und auch eben dieses Gefühl der Genugtuung, wenn ich auch mit meiner Kettensäge jetzt, um das schon mal vorwegzunehmen, im zweiten Spieldurchlauf kann man da eine zusätzliche Waffe verwenden, das ist eine Kettensäge und mit dieser Kettensäge in die ganzen Fenster rein zu, das ist nochmal ein anderes Gefühl. Es ist nur es ist eben nicht das Gefühl, das ich mir bei einem Silent Hill 2 erwarte. Also deswegen, für mich macht alleine schon durch genau solche Aspekte, die einerseits eben für mich was Positives sind, aber wenn ich genauer drüber nachdenke, eher was so den, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber eher negativ fürs ganze Spielerlebnis ist für mich. Deswegen, also mich hat unter anderem wegen diesen Aspekten, aber auch wegen anderen, das Remake deutlich weniger vom Gruselfaktor, aber auch emotional mitgenommen, obwohl es ja eigentlich im Kern genau die gleiche Geschichte erzählt und wir die relativ gleichen Dinge machen. Es macht es nur durch genau solche zusätzlichen Dinge zu einem komplett anderen Erlebnis.
Eine Frage an dich, weil du bist ja wirklich Auskennerin, was diese Silent Hill-Welt angeht. Und deswegen würde mich mal brennend interessieren, für Menschen wie dich, die wirklich ja auch interessiert an der Lore und all diesen Interpretationsspielräumen sind, ist es denn wertvoll gewesen, was du in diesen Extraräumen und den Läden und so gefunden hast? Weil wie gesagt, man findet da ja nicht nur Munition und sowas, sondern auch mal hier irgendwie einen Brief oder irgendwas. So Kleinigkeiten, die ja offenbar auch mit der Geschichte zusammenhängen. Findest du in der Rückschau, das hat sich schon gelohnt, dafür in Kauf zu nehmen, was wir gerade auch als Nachteil beschrieben haben?
Also mit manchen Notizen kann man ja auch nicht direkt was anfangen. Ja. Also deswegen von dem Aspekt her war es für mich schon eine Erfüllung meiner Wünsche, dass ich überhaupt den Laden betreten kann und vielleicht sogar was finde. Allerdings hat es trotzdem ein gewisses Gefühl der Enttäuschung häufig zurückgelassen, weil ich auch noch nicht so viel mit den Notizen und sonst dem Kram auch anfangen konnte. Ich muss allerdings auch sagen, jetzt in meinen, wo ich das Spiel eben schon mehrmals durchgespielt habe und es jetzt komplett anders spiel, als ich es natürlich beim ersten Mal gespielt habe und auch mich mehr mit Dingen auseinandersetze und so, und umso mehr mag ich das dann auch. Und man findet ja auch in weiteren Spieldurchläufen tendenziell auch noch weitere Gegenstände, die man vorher noch nicht finden konnte. Das heißt, das ist für mich schon genug Anreiz, mir auch das alles nochmal anzuschauen. Und vor allem, weil ich auch weiß, dass im Originalen war es schon so, dass das Spiel einfach sehr viel mit Symbolen arbeitet und sehr viel durch Umgebungsgestaltung erzählt. Und ich hab die Hoffnung oder hatte die Hoffnung, und sie hat sich auch gewisserweise bestätigt, dass es auch im Remake so ist, dass du einfach viel von der Geschichte erfahren kannst, dass kleine Gimmicks oder süße Anspielungen in Form von Bildern auch an der Wand hängen, über die ich mich dann gefreut habe. Also wirklich, da muss man dann aber, so wie ich eben, wahrscheinlich ein Fan sein, damit man das überhaupt wahrnimmt und überhaupt Freude deshalb empfinden kann.
Es gibt ja sogar aber zwei neue Enden, ne, habe ich dann gesehen, genau, in der Übersicht. Da können wir am Ende nochmal drüber sprechen. Aber das finde ich auch krass, ne, dass man dieser Auswahl an Enden nochmal zwei neue sogar hinzufügt. Ja, das ist ja schon ein krasser Eingriff, ne? Also das, ja. Auch eine Sache übrigens, was noch in diesen Raum fällt von Technik und Grafik und der Inszenierung der Spielwelt, die Sache mit dem Nebel. Mir ist das erst gar nicht aufgefallen, ne? Also Nebel, für alle, die gar keine Ahnung haben, Nebel spielt eine große Rolle in der Welt von Silent Hill. Das ist so ein, also ich erkläre jetzt nicht, was Nebel ist, aber also es wabert ein Nebel durch die Straßen der Stadt. Das gehört zur Welt mit dazu. Es gibt also immer mal wieder auch Theorien, was das sein könnte, angestachelt vor einigen Jahren übrigens, als der Film rauskam, Silent Hill, da war nämlich plötzlich der Nebel und das, was da vom Himmel fällt, ist im ersten Teil, vor allem im ersten Silent Hill, gibt es nicht nur Nebel, sondern auch Schneefall. Im Film, aber im Kinofilm Silent Hill 1 war der Schnee dann plötzlich Asche und dann war die Fan-Community ganz verwirrt und hat sich gefragt, was ist denn jetzt, was stimmt denn jetzt? Naja, aber das ist was anderes, jedenfalls Nebel war aber durch die Straßen. Und erstmal habe ich mir so gedacht, ja klar, war ja auch im Original so. Und dann habe ich in Vorbereitung auf das Gespräch mir nochmal Vergleichsvideos angesehen und festgestellt, um Gottes Willen, der Nebel im Originalspiel war so viel dichter. Man ist da durch die Straßen gelaufen der Stadt und hat, wenn man im Nebel war, einfach nichts gesehen, was sich außerhalb von 2 Metern um einen herum befand. Und dann erinnerte ich mich auch noch, im Original bin ich dann immer nur auf dem Bürgersteig gelaufen, um die Abbiegung der Straßen nicht zu verpassen, wenn man sich dadurch navigiert. So dicht war der. Und jetzt im Remake, ergibt ja auch Sinn, weil man soll ja auch rumlaufen und die Läden kaputt schlagen, ist das sehr viel lichter. Also ist immer noch Nebel und der ist auch noch vorhanden und man merkt ihn auch, aber er ist, ich sag mal jetzt direkt schon wertend, weniger furchteinflößend. Es ist eher so ein Stimmungsding, wie wenn du bei so einer Kreismeisterschaft irgendwie nach dem Spiel so eine Rede auf einer kleinen Bühne hältst und dann wird so eine Nebelmaschine angeworfen, wenn du am Ende bist. Und So ein Nebel war das für mich. Wie hast du den wahrgenommen?
Ähnlich, muss ich auch sagen. Also es ist auch einer der Aspekte, die dazu geführt haben, dass so diese ganze Anfangsatmosphäre deutlich weniger unangenehm ist, einfach als für mich als spielende Person, weil ich deutlich mehr sehen schon konnte. Gleichzeitig kenne ich mich dort sowieso aus. Deswegen weiß ich auch nicht unbedingt, vielleicht kann ich es auch eben nicht hundertprozentig so richtig beantworten, aber ich bin auf jeden Fall bei dir. Der Nebel im Originalen, der hat ein anderes Gefühl in mir ausgelöst als der jetzt im Remake. Wobei ich auch sagen muss, ich habe mich gefreut, jetzt um auch nochmal kurz vorwegzugreifen, ich hoffe, das ist nicht ein zu großer Spoiler, aber es gibt ja noch eine weitere Wetterbedingung oder zwei weitere Wetterbedingungen, die es im Originalspiel nicht gab. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass es eben jetzt auch eine Passage gibt, in der es regnet. Und dieses Gefühl dann wirklich so im Regen auch in der Stadt, und da war es auch dunkel, rumzulaufen, ist schon das war ein schönes Gefühl. Und das hat auch gepasst und hat auch nochmal eine andere Atmosphäre in der Stadt ausgelöst, die mir deutlich besser gefallen hat oder besser im Sinne von, die hat in mir mehr Unbehagen, positives Unbehagen ausgelöst als die anfängliche.
Ja, ja. Ja, da hast vollkommen recht. Stimmt, der Regen, ne? Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das im Original gar nicht so war. Stimmt, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Ich habe halt immer nur an diesen Nebel gedacht und mir auch gedacht, im Original gehörte für mich zu den schlimmsten und intensivsten Momenten dieser Sprint von einem Areal zum nächsten. Es gibt so ein paar Stellen im Spiel, wo man ein großes Labyrinthkomplex betritt. Das kann ein Krankenhaus sein, in dem man sich lange aufhält. Tatsächlich wortwörtlich ein Labyrinth gibt es. Solche Dinge, ne? Ein Hotelkomplex. Das sind so Areale, in denen ist man relativ lange unterwegs und da verlangt das Spiel auch von einem dann ganz viele Räume zu durchsuchen und nach Gegenständen zu suchen, die man dann auf einem anderen Stockwerk in eine neue Tür reinstecken kann. Und so arbeitet man sich so durch diese Areale. Und nach diesen Arealen gibt es immer dieses große Aufatmen, so, boah, okay, geschafft, das habe ich hinter mir gelassen, wo geht's zum nächsten Areal? Und den Weg dorthin habe ich im Original immer als extrem beklemmt wahrgenommen, weil man durch diesen Nebel muss und man hört dann immer nur Gegner, die entweder selber Geräusche machen oder durch so eine Art Radio werden wir vorgewarnt, dann macht das Radio so Rauschgeräusche, das kann man auch ausschalten, aber man hat so eine Art Fernwarnsystem. Das war immer nur Panik und Stress, da rumzulaufen und dieses Rauschen zu hören und sich zu denken, nee, ich will eigentlich wieder irgendwo rein, wo ich eine Übersicht habe über den Raum. Und das war ganz packend und hier merkte ich das gar nicht so sehr, weil der Nebel, wie gesagt, sehr viel lichter ist und dann, ich möchte jetzt nicht sagen, ich spazierte, aber ich fühlte mich sehr viel potenter, auch in meiner Orientierung, auch nochmal wegen der freien Kamera, dass dieser Moment des Schauers gar nicht mehr eine Rolle spielte für mich.
Das stimmt und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hat es bei mir auch dazu geführt, oder ich glaube, nicht nur so wie wir mehr sehen, sehen auch die Monster mehr.
Ja.
Und im Originalen habe ich zum Beispiel in geschlossenen Ortschaften, da hab ich die Gegner alle umgebracht, damit ich meine Ruhe habe und in Ruhe die ganzen tollen Details anschauen kann. Während auf offener Straße habe ich die Gegner in der Regel ignoriert und mein Ding gemacht, bin einfach weitergelaufen. Im Remake jetzt, muss ich aber sagen, habe ich tatsächlich auch auf der Straße die meisten Gegner umgebracht. Erstens, weil sie gefühlt ich sie mehr angezogen habe, kann aber auch ein falsches Gefühl sein. Und zweitens, weil ich sie noch klarer überall sehen konnte und dann mir auch erst dachte, okay, ich mache jetzt erstmal den Gegner kaputt und dann gucke ich mich hier draußen nochmal in Ruhe um.
Ja.
Und das unterstützt auch wieder dieses Gefühl von, es ist einfach weniger beklemmend. Du bist, also ich hatte deutlich weniger Angst, natürlich auch. Ich erwarte das nicht bei einem Spiel, bei einem Remake, von einem Spiel, das ich in- und auswendig kenne, dass ich da mit einem Angstgefühl durchgehe. Nur gleichzeitig hat es ja auch ein paar Dinge anders gemacht. Also habe ich, bietet es ja doch Potenzial, mich zu gruseln. Aber ja.
Das ist vielleicht ein schöner Moment, um über das neue Kampfsystem zu sprechen, oder? Wenn du schon erzählst von deinen Angriffen auf die Monster von Silent Hill. Ja, das ist nämlich auch eine Sache, die sich verändert hat. Um es mal zu beschreiben, im Original eigentlich ganz einfach. Unser Hauptfigur James hat zwei Möglichkeiten, damals wie heute, entweder im Fern- oder im Nahkampf auf Gegner einzukloppen. Und damals funktionierte das ehrlich gesagt, mit einer Einschränkung, die ich gleich noch beschreiben werde, ziemlich gut. Also ich habe das gemerkt jetzt beim Nachholen. Ich kam damit erstaunlich gut zurecht. Du hast einen Gegner, der kommt da im Original auf dich zu. Und dann kannst du, wenn du den richtigen Abstand behältst, das ist so ein bisschen der Schlüssel, einfach nur mit einem Klick auf die Schlagtaste dem Gegner einen richtig schönen Schlag mitgeben. Und dann fällt der irgendwann hin und dann kannst du nochmal auf ihn drauftreten und dann war es das. Und Schießen funktioniert ähnlich. James lockt quasi automatisch an, er visiert automatisch an den Gegner in der nächsten Nähe und dann kann man auf den Gegner schießen. Wenn er ein bisschen weiter weg ist, können auch Patronen daneben gehen, aber das funktioniert schon. Und in meiner Erinnerung funktionierte das alles recht gut. Problem war im Original nur, wenn größere Gegnertruppen um dich herum waren, weil dann hat man gemerkt, oh Gott, jetzt hat man nicht nur das Problem, dass James einfach darauf ausgelegt ist, immer nur gegen eine Figur zu kämpfen, sondern man hat jetzt auch die doofe Kamera, man muss jetzt mit so einer Art Panzersteuerung James da irgendwie rausmanövrieren und ihn dann an eine andere Stelle stellen, wo er mehr Ruhe hat, um nachzuladen zum Beispiel. Dann auch nochmal in Verbindung mit der Kamera, ich erinnere mich bis heute an einen kleinen Kampf in so einem trockengelegten Swimmingpool, in dessen Mitte ein Kinderwagen steht. Und im Kinderwagen muss man ein Item mitnehmen. Und weil das Spiel im Original den Kinderwagen markiert hat in der Spiellogik als wichtiger Ort, da kann man was mitnehmen, zoomt die Kamera automatisch über einen Schnitt direkt ran an den Einkaufs-, an den Kinderwagen, wenn man beim Kinderwagen steht. Mit dem Problem, im Swimmingpool sind auch Monster. Und dann erinnerte ich mich an diesen Kampf zurück, wo ich immer wieder vor diesen Gegnern wegfloh, meine Pistole nachzuladen. Und wenn ich beim Kinderwagen stand, die Kamera dachte, aha, er möchte ein Rätsel lösen und ganz nah ranzoomte und ich plötzlich keine Umgebungsübersicht mehr hatte, sondern nur diesen Kinderwagen. Und das waren so Momente, wo ich mir damals dachte, holy shit, das ist echt nicht gemacht für Gegner in der großen Zahl. Aber hier im neuen Kampfsystem, hallo, hallo. Also das ist Revenge-Horror-Movie und Rambo in einem. Jetzt im Grunde immer noch das gleiche im Prinzip, aber das Neue ist, es ist sehr viel agiler, nicht nur durch die freie Kamerabewegung, sondern auch James kann jetzt ausweichen, ne, mit einer Taste und wirklich zur Seite hin behende sich schwingen und gegnerischen Angriffen entkommen, selbst dann zuschlagen. Die Angriffe passieren viel schneller, finden ihr Ziel und man kann, wenn man ungestört ist vom Gegner, sogar Angriffskombinationen machen. Das ist alles sehr viel dynamischer geworden und funktioniert jetzt auch in der großen Gruppe besser. Ich habe dazu noch mehr Gedanken, aber jetzt wollte ich dich erstmal fragen, wie fandst du denn jetzt das neue Kampfsystem?
ich muss sagen, mein Fokus in Silent Hill 2 oder allgemein in Silent Hill Spielen, aber in Silent Hill 2 vor allem war nie das Kämpfen. Und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich habe es in der Regel auf Action-Fähigkeit leicht gespielt. Und das hat gerade im Originalen auch dazu geführt, weil es auch kein sehr umfangreiches Gameplay hinter dem Kämpfen gab, weil es eben auch nicht der Fokus war, auch nicht, also nicht nur für mich nicht, steckte da nicht so viel dahinter. Das heißt, gerade auf Easy-Schwierigkeitsgrad habe ich dreimal auf Gegner gehauen und dann waren sie K.O., während ich jetzt im Remake deutlich mehr Zeit mit Gegnern verbringen musste, vor allem eben in Kombination mit meiner Spielweise, dass ich ja, wie gesagt, erstmal, wenn ich irgendwo ankomme, meine Zeit damit verbringe, natürlich auch alle Gegner zu töten, um mich in Ruhe überall umzuschauen, weil die Welt es eben auch bietet, also so viele Details, die ich mir alle anschauen will. Und da stören mich die Gegner, ehrlich gesagt, dann eher. Und was für mich dann, oder an sich hat sich das Kampfsystem recht smooth angefühlt, nur gleichzeitig hat es mich auch, es hat mich so ein bisschen an Resident Evil 2 Remake erinnert. Und aber in schlechter, also irgendwie, es war, oder in unspaßiger, ich weiß gar nicht richtig, wie ich es ausdrücken soll, aber jeder Gegner, es war nicht unbedingt, also ich finde, das Kampfsystem ist nicht unbedingt schwer, man muss halt pro Gegnertyp ein paar, eigentlich deren hier Mechaniken lernen und du dir einfach lernen, okay, zweimal haue ich, einmal weiche ich aus, zweimal haue ich, einmal weiche ich aus, so ungefähr. Das heißt, sie sind nicht sonderlich komplex, trotzdem musst du dir für jeden Gegner, und es gibt eben in diesem Remake im Vergleich zum Originalen deutlich mehr Gegner, musst du dir für jeden Gegner genug Zeit nehmen, um ihn auch eben außer Gefecht zu setzen. Und das hat mein ganzes Spiel so unfassbar in die Länge gezogen, dass es sich für mich eben einfach stellenweise sehr schleppend angefühlt hat und dann eben mir den Spaß ein bisschen genommen hat. Eben vor allem, weil ich halt persönlich keinen Fokus aufs Kämpfen lege und für mich mehr die Geschichte, die Rätsel, das Erkunden halt im Fokus steht. Wobei ich jetzt eben auch sagen muss, wie gesagt, ich spiele es jetzt nicht mehr auf Normal, sondern auf Easy Action. Und da ist es für mich völlig okay. Also ich bin halt komplett overpowered. Ich bin völlig überladen mit Munition und mit Heilmaterialien und die Gegner brauchen nicht lang. Ich habe ja auch, wie gesagt, in meinen weiteren Spieldurchläufen eine Kettensäge. Da geht es natürlich auch schneller, die Gegner zu töten. Ich renne da wirklich rein, wie ich zerstöre alles. Deswegen, das kann man natürlich nicht mit der Spielerfahrung so vom ersten Spieldurchlauf vergleichen. Aber jetzt auf jeden Fall auf leichter Action-Schwierigkeit ist es für mich so viel angenehmer.
Ja, da hast du was Schönes gesagt. Das ist echt so ein grundlegendes Problem erstmal, finde ich, von diesem neuen Kampfsystem. Weil, du hast schon gesagt, das auch dazu führte, dass man jetzt mehr Gegner plötzlich vor sich hat. Das hängt damit zusammen, dass einige der Gegner in den neuen Arealen spawnen. Das bedeutet, man hat auf dem Papier einfach schon mehr Gegner. Aber ich habe auch wirklich den Eindruck, in manchen Areale, durch die man ohnehin durch muss, ist einfach mehr los. Weil ich glaube, das Entwicklerteam auch dachte, naja, das funktioniert ja jetzt auch besser. Das stimmt ja auch erstmal. Man kann besser mit diesen Gruppen umgehen. Das Problem ist nur, wir erinnern uns, wenn man in Silent Hill selbst in der Stadt zum Beispiel, außerhalb dieser großen Rätselareale, wo die Gegner auch sind, sich weigert irgendwann, weil man es vielleicht nicht atmosphärisch findet, kleiner Wink zu Domshot, ständig in die Läden reinzugehen und zu plündern, dass man dann eine Unbalance sich selbst herstellt, indem man ein Spiel hat, das sagt, alles klar, 10.000 Urukai vor Helmsklamm, viel Spaß, du hast ja Loot geholt, ne? Du bist doch vorbereitet. Und aber Aragorn oben auf der Mauer steht und sagt, nee, ehrlich gesagt, ich hab keine einzige Fensterscheibe gebrochen. Und das ist ein Problem, weil etwas, was optional war, nämlich das Looten der kleinen Stadt, jetzt eigentlich vorausgesetzt wird, um diese Encounter, diese Begegnung mit den Gegnern gut hinzubekommen. Das war ein Problem für mich, Sina. So, und dann passierte etwas, du hast es eben auch schon angedeutet, ich bin froh, dass du das auch so erlebt hast, was mir das Spiel auf eine Weise vielleicht echt gerettet hat. Und zwar habe ich dann, ich weiß nicht, nach 5-6 Stunden, also nach der Hälfte etwa, habe ich mir dann gedacht, so, das ist mir jetzt echt langsam zu krampfig, weil diese Kämpfe, auch wenn sie jetzt zugänglicher sind, manchmal wirklich an meinem Lebensbalken knabbern, wortwörtlich. Ich schalte jetzt den Schwierigkeitsgrad der Kämpfe auch auf leicht, von normal auf leicht, und dann passierte genau, was du beschrieben hast. Plötzlich war ich nicht mehr James Sunderland, der da wirklich fassungslos diesen Monstern ausgesetzt ist, sondern ich war jetzt einfach John Wick. Ich war jetzt John Wick, und Sina, du hättest mich sehen müssen, das waren Szenen, da hättest du ein brutales Theater aufführen können. Ich stürmte da in Räume rein, ich schoss Krankenschwestern in zombifizierter Form in die Kniescheiben, die brachen zusammen, weil das geht jetzt auch in diesem neuen System, dass wirklich auch die Schüsse ein Trefferfeedback haben zum Beispiel, auch die Nahkampfschläge, die brachen zusammen, konnten nicht mehr aufstehen, währenddessen kümmerte ich mich um irgendwelche Matsch-Zombies, die zu mir hinkletterten, bewegte mich da mit einer Agilität und Treffsicherheit und auch Effektivität durch die Räume und erledigte die Gegner. Das klingt jetzt vielleicht nicht nach einer Silent Hill 2 Erfahrung, aber ich stellte dann fest, das ist für mich echt notwendig, um den Horror des Spiels insgesamt, der immer noch da ist, einfach besser bewältigen zu können. Mit anderen Worten, Silent Hill 2, auch das Remake, hat echt immer noch eine Geschichte, die mir sehr nahe geht, hat Motive und Szenen, die wirklich auch krass sind und auch verstörend, vor allem auf so einer, also auf so einer Mental Health Ebene, da geht's viel um Traumata, um Gewalterfahrungen und so weiter. Je länger man drüber nachdenkt, desto gruseliger wird's. Und diese Momente, so ganz anfassbar haptisch, wo ich einfach nur Zombies mit einer Versiertheit kaputt haute, das gab mir genug Sicherheit und Mut, dann diese Story weiter zu verfolgen. Ergibt das Sinn, Sina? Kannst du mir folgen?
Das ergibt so viel Sinn, weil ich habe mir auch gerade genau das gedacht. Also, weil vor allem auch die, man könnte ja meinen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind komplett overpowered, wir prügeln die ganzen Gegner einfach easy K.O., wo bleibt denn dann der Horror in diesem Horrorspiel? Und das zeigt für mich halt auch einfach nochmal, dass der Horror wo ganz anders herkommt, also als von den Kämpfen. Der entsteht komplett aus der Geschichte, aus den Personen, die wir treffen, auch uns selbst, was wir erleben. Und das zeichnet für mich eben auch Silent Hill 2 aus. Deswegen ist es auch näher am originalen Erlebnis für mich jetzt hier das Action-Level, wenn man es auf easy stellt. Ja. Wobei natürlich auch im Originalen hast du ein schwieriges Action-Level, aber es ist im Vergleich einfach nichts, weil es deutlich weniger Gegner sind, wie gesagt, und deutlich kürzer dauert. Und ich habe mich nur, meinen Spieldurchlauf auf normal, mich durchgequält, weil im Originalen ist es so, ich weiß nicht, ob es das im Remake auch gibt, aber im Originalen gibt es zusätzlich zu den drei Standard-Rätselschwierigkeiten noch eine extra schwere Rätselschwierigkeit. Und um die eben zu erspielen, musst du das Spiel in allen Schwierigkeitsgraden mal durchgespielt haben. Eben auch die Action-Schwierigkeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich habe es jetzt auf normal angefangen. Ich ziehe es jetzt durch und alles danach wird besser, außer der eine Spieldurchlauf auf hart dann. Aber da, deswegen habe ich mir dann gedacht, das war der einzige Grund für mich, es doch jetzt dann einfach bis zum Ende durchzuziehen. Und es war wirklich wie als hätte ich ausgerechnet, ich hatte kein Highlight-Item mehr am Ende. Ich hatte noch irgendwie 3 Schuss gefühlt. Also es war wirklich ganz, ganz knapp, dass ich das Spiel dann auch noch geschafft habe, durchzuspielen.
Was ich übrigens ganz toll finde, nur so am Rande, aber da das war immer so ein angenehmes, unangenehmes Gefühl. Man findet ja auch abseits der Lootwege da in den optionalen Läden und so weiter auch immer so Munition in Schubladen und sowas. Aber was ich da gemerkt habe, und das fand ich immer ganz so ein nettes Teasing, dass ganz oft Schubladen, die man durchsucht, einfach leer sind. Da ist einfach nichts drin. Das heißt, diesen kurzen Moment von, ach, da leuchtet das kleine Symbolchen, da ist bestimmt was drin. Und dann mache ich auf und es ist nichts drin. Das ist furchtbar. Und dann aber auch, wenn man Munition findet, dann sind das immer so Kleckerportionen. Also man findet ja nicht das Munitionsnest, sondern man findet 2 Schuss. Oder 1 Schuss oder 4 Schuss und das ist schon Checkpoint. Und das fand ich aber so als Stilmittel ganz toll, auch wenn ich als Spieler geschrien habe, weil du hast nie diesen kompletten Moment der Erleichterung. Selbst wenn du als John Wick da durchgehst und wirklich, das hat auch Spaß gemacht auf eine Weise, so wirklich versiert diese Gegner wegzuhauen. Wenn man dann aber eigentlich ja gar nicht belohnt wird in Form eines großen Munitionsfunds oder so, das ist so eine Art, da kommt der Horror wieder zurück. Dann sagt das Spiel so, ja, alles klar, du kannst das zwar gut mittlerweile mit den Gegnern umzugehen, aber wir geben dir trotzdem nur 2 Schuss neue dazu. Und das ist halt schon toll.
Das finde ich auch. Und gerade dieses Feature mit den Schubladen, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich ähnlich wie auch bei den Resident Evil Spielen, dass da einfach geschaut wird, was brauchst du jetzt? Brauchst du jetzt gerade irgendwas? Und dann wird dann ein Item reingepackt. Das heißt, es ist dann doch auch ein bisschen so der Versuch, um den Menschen entgegenzuwirken, die vielleicht nicht alle Schaufenster kaputt gemacht und alle Läden gelootet haben.
Ja. Was ich auch schön fand, das ist jetzt weniger eine Besonderheit des Remakes, sondern es war ja auch im Original so, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, es gibt ein sehr überschaubares Waffeninventar und auch keine Möglichkeit, wie wir jetzt bei einem Resident Evil zum Beispiel haben, da irgendwie große Upgrades vorzunehmen. Du hast im Grunde eine Pistole, die bekommst du sehr früh, natürlich davor auch eine Nahkampfwaffe, danach bekommst du eine Schrotflinte und dann bekommst du noch so eine Art, ja, so ein Karabinergewehr, das einzelne, aber sehr starke Schüsse ablässt. Und das ist so ein Waffeninventar, bei dem ich mich sehr wohlfühlte, weil ich genau wusste eigentlich, was ich für was einsetzen muss. Also diese Pistole, na klar, das ist so die Standardwaffe, dafür findest du auch sehr viel Munition. Aber der Karabiner zum Beispiel, toll für die Bosskämpfe, wenn du den Gegner dann triffst damit. Aber das war so eine klare Aufgabenverteilung. Das empfand ich als sehr angenehm. Wie gesagt, das ist keine Remake-Besonderheit, das ist eher angenehm oldschool.
Ja, bin ich auch dabei. Fand ich auch angenehm, vor allem, weil es mich dann auch wieder dazu gebracht hat, meine gewohnte Spielweise zu überdenken und anzupassen, was ja auch potenziell dem Horror zuträglich ist, weil normalerweise benutze ich die Schusswaffen nur für Bosskämpfe und nutze für alle anderen Gegner Nahkampfwaffen. Und in dem Fall habe ich mich aber auch angepasst, weil unterschiedliche Gegnertypen auch tendenziell eben unterschiedliche Herangehensweisen brauchen, was ich schön finde. Und bei manchen hat es sich dann eben angeboten, lieber einen Schuss abzusetzen oder 2 Schüsse abzusetzen, um sie schnell dann hinter mich zu bringen und dann den Rest mit Nahkampfwaffen zu erledigen, als mich erst schon direkt nah an sie ranzutrauen. Und deswegen finde ich schön, weil es hat schon etwas Abwechslung reingebracht.
Ja. Dem Kampfsystem auf eine Weise gegenüberstehen ja die Rätsel. Ne? Man sieht es ja schon beim Einstellen der Spielrahmung, ne? Dass man Schwierigkeitsgrad für die Rätsel, aber auch für den Kampf einstellen kann. Sina, ich habe da gar nicht so viel zu erzählen, außer ich muss nur ein weiteres Mal, wir haben in der Nachholfolge auch schon davon erzählt, beklagen, also das Puzzle- und Rätseldesign in Silent Hill 2, ich bin da kein Fan von. Im Grunde, es gibt 2 Arten von Rätseln in Silent Hill 2. Eine Form finde ich richtig toll, weil die ist für Doofies. Und die andere ist einfach nur, also die Doofi-Variante easy. Du kommst irgendwo rein, da ist ein Schminkspiegel. Über dem Schminkspiegel ist eine zerbrochene, rot eingefärbte Glühbirne. So, dir ist klar, alles klar, damit es hier weitergeht, muss ich die zerbrochene Glühbirne rausschrauben und muss irgendwie an eine neue Glühbirne kommen. Die Lösung des in Anführungszeichen Rätsels ist, einfach so lange in dem Haus jeden Raum durchsuchen, bis du eine Glühbirne findest. Dann suchst du immer weiter, bis du einen roten Farbkasten findest. Dann suchst du immer weiter, bis du einen Dosenöffner findest. Und dann öffnest du den Farbkasten mit dem Dosenöffner, tunkst deine Glühbirne rein, tada, da ist dein Rätselgegenstand. So, das ist easy, das macht Spaß, ich fühle mich belohnt, dafür bin ich hier. Auf der anderen Seite gibt's dann Rätsel wie, alles klar, James, in diesem Raum steht ein Klavier. Wir wollen jetzt, dass du die richtigen Tasten drückst und die richtigen Tasten findest du heraus, indem du, James, konzentrier dich, hier ein Gedicht hast. Dieses Gedicht dreht sich um drei Singvögel. Jedes Gedicht besteht aus vier Versen. Die reimen sich. Erstens, finde heraus, welcher Vers zu welchem Singvogel gehört. Zweitens, triff eine moralische Entscheidung, welcher Singvogel als erstes zu singen hat. Und dann übertrage das auf das Klavier. Das ist kein konkretes Rätsel, aber das ist genau der Spirit von dieser zweiten Art von Rätsel. Und Sina, ohne Scheiß. Nee, also das kann nicht sein, das möchte ich nicht. Erklär mir, warum das toll ist.
Ich find's toll, im Originalen zumindest. Oder auch, ich würde es mal auf die Silent Hill-Reihe im Allgemeinen ausweiten, weil Silent Hill-Rätsel haben einfach was Spezielles an sich. Du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen, der Rätselschwierigkeit, der ist wirklich, der ist sehr komplex. Das heißt nicht einfach nur, du hast ein und dasselbe Rätsel etwas schwieriger oder leichter formuliert, sondern es bedeutet potenziell auch, auf einem leichten Schwierigkeitsgrad hast du vielleicht überhaupt kein Rätsel. Also da ist eigentlich eine Tür und die ist auf leicht offen. Auf normalem Schwierigkeitsgrad musst du dann zumindest eine Notiz finden und die richtig zusammenschlüsseln. Während du auf dem schweren Schwierigkeitsgrad, also da habe ich jetzt gerade im Hinterkopf ein Rätsel aus Silent Hill 3, gehe ich aber nicht näher drauf ein, aber auf dem schweren Schwierigkeitsgrad hast du da, ähnlich wie du es gerade auch beschrieben hast, ein Gedicht an in dem Fall eben sehr grausam geschriebenen Wörtern. Und in diesen sehr grausam geschriebenen Wörtern musst du irgendwie eine vierstellige Zahlenkombination rauslesen. Und das hat so ein ganz spezielles Gefühl natürlich, und was das auslöst. Und vor allem eben in Kombi damit, dass es ein Horrorspiel ist. Und wenn es jetzt eben auch ein nicht ganz so grausames Rätsel ist, wie das, was ich gerade beschrieben habe, sondern eher auch in die Richtung geht, die du beschrieben hast, das hat mir geholfen oder das hilft mir grundsätzlich, mit dieser Horroratmosphäre umzugehen und einfach auch mal kurz durchzuschnaufen. Während ich mich vielleicht durch die letzten drei Gänge gegruselt habe, habe ich mich vor allem in meinen ersten Spieldurchläufen beim Originalen dann eben gefreut, meine Zeit mal entspannt mit einfach nur Rätseln zu verbringen und mir meinen Notizblock herzunehmen, einen Stift und da wirklich mir das Rätsel zusammen zu rätseln. Boah. Und jetzt allerdings im Remake muss ich sagen, ich habe es ja auch auf hart gespielt und ich fand jetzt im Großteil, muss ich sagen, habe ich gefühlt zu schwer gedacht oder zu symbolisch gedacht. Also die Rätsel waren deutlich leichter, als ich dachte, dass sie sind. Und da war ich echt enttäuscht. Also ich finde, ein, zwei Rätsel finde ich auch ganz süß gemacht, weil im Grunde orientieren sich die meisten Rätsel auch an denen, wie man sie aus dem Original kennt, fügen aber noch mehr dem hinzu. Und das kann man eigentlich grundsätzlich auf die meisten Aspekte in dem Spiel beziehen. Es ist sehr ausgeschmückt. Also auch die Rätsel sind ausgeschmückt. Was manchmal schön und ganz, also einfach auch schön ist, dass ich ein neues Rätsel lösen kann und nicht einfach das Rätsel ja und das Rätsellösung schon kennen, sondern wirklich mich nochmal neu reinfuchsen kann. Aber gleichzeitig gibt es halt auch Rätsel, bei denen ich mir wirklich dachte, das soll die harte Schwierigkeit sein. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, also ich werde nach wie vor kein Freund davon. Es gibt exakt ein Rätsel von dieser zweiten Kategorie, den etwas schwierigeren. Das fand ich sehr stimmungsvoll, weil da das, was von mir verlangt wurde, auch wirklich mit einer echten Folge und Konsequenz in der Spielwelt verbunden war, die auch mich hat anspannend werden lassen. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich spreche von einem Rätsel im Gefängnis. Da geht es dann, also das Gefängnis ist ein großes, weiteres, eines dieser Rätselareale, wo man durch die vielen Räume laufen muss, wie es da so üblich ist, in diesem Spiel Gegenstände finden muss und sich nach und nach durch die Stockwerke arbeitet, bis man dann irgendwann raus darf. Hier ist allerdings rauskommen, dass man vor so ein letztes Rätsel gestellt wird und das beinhaltet nicht nur das Kombinieren richtiger Rätselreime, sondern auch tatsächlich eine moralische Entscheidung zu treffen, die in diesen Gedichten verankert ist. Da geht es um Verbrecher und Schuldigkeit. Man muss dann selber entscheiden, okay, wer ist denn jetzt von all den Leuten in den Gedichten derjenige, der unschuldig ist? Und dann ist die Wahl des Unschuldigen verbunden mit einem Galgen, den man sich selbst um den Hals hängt. Einer von 6 Galgen, an dem man sich dann stellt. Und wenn man das falsch macht, dann, ich sag mal, so viel gibt's eine Strafe und die wird einen sehr ärgern und auch frustrieren. Und das ahnte ich schon, weil ich mir dann wirklich dachte, ey, ich mag dich ja eigentlich ganz gerne, Silent Hill 2. Aber ich habe jetzt keinen Bock, jetzt hier ewig darum zu stehen. Und dann habe ich da wirklich mit einer Hochkonzentration überlegt, die Bibel beratschlagt, ne, und kam dann auch zur richtigen Lösung. Und da war ich auch dann sehr glücklich. Aber das war die Ausnahme. Die anderen Rätsel, ne, dieses klassische, hier ist ein Klavier und dort sind 26 Seiten Handbuch. Jetzt versuch mal, die richtige Taste zu drücken. Nee, Sina, also das, dafür bin ich nicht hier. Nee.
Da bin ich aber auch bei dir, genau, weil genau das Rätsel, das du ansprichst, ist für mich auch in positiver Erinnerung geblieben. Ist wirklich, weil das Rätsel war in der Weise auch schon oder in einer ähnlichen Weise auch schon im Originalen und auch da fand ich das schon ein sehr interessant gestaltetes Rätsel und es hat eben noch den neuen, noch einen kleinen Mehrrätselaspekt mit reingebracht, dass du eben, wie du schon gesagt hast, diese, auch die zueinander gehörenden Reime quasi zueinander passend gestalten musstest, um die ganze Geschichte zu verstehen, die da erzählt wird. Und das fand ich wirklich, wirklich gut umgesetzt, ja. Und gleichzeitig gab es dann eben auch Rätsel. Da musste man eine Zahlenkombination rausfinden und um das Rätsels Lösung für diese Zahlenkombination war, dass man sich unterschiedliche Gemälde anschaut und aus diesen Gemälden dann eben eine Zahl ableitet in Kombination mit einem Hinweisblatt. Und ich tue mir so schwer, aber dort war eine Zahl gesucht und der Reim war irgendwas, ich erwähne es kurz, ich glaube, das ist in Ordnung, irgendwas im Sinne von, mit auf Englisch geschrieben, dass Bäume in half getrennt werden mit einer Axt. Und ich wusste auch für die anderen Reime und so, ich muss mir dafür die Gemälde anschauen, habe mir auch da das entsprechende Gemälde angeschaut. Aha, ja cool, das ist ein Gemälde, da ist ein Haus und sind 4 Bäume drauf. Gut, interessant. Was ich aber daraus gemacht habe, weil ich dachte mir, ich bin in einem Silent Hill-Spiel, es ist anspruchsvoller. wie könnte dieser Satz mich auf eine Zahl bringen? Und dann ist eben das quasi symbolischste oder vielleicht laut, nicht lautmalerisch, aber für mich sieht die 7 aus wie eine Axt. Also dachte ich, dass mit diesem Absatz vielleicht die 7 gemeint ist. Und ich behaupte, in einem früheren Silent Hill hätte das auch eine Lösung sein können. Während jetzt im Remake des Rätsels Lösung ist, einfach zu realisieren, okay, ich spoiler jetzt die Rätselslösung, also wer es nicht hören will, schaltet 30 Sekunden nach vorne. Ich muss diese 4 Bäume zählen und weil da steht, cut it in a half, teile ich die einfach in halb, deswegen ist die Lösung 2. Und da dachte ich, das hat mich aufgeregt. Und zwar nicht auf die, das ist ja schlau und da, Mann, schade, dass ich da nicht draufgekommen bin, Weise, sondern auf die, okay, wie bescheuert ist denn das?
Guck mal, wie spannend, ne? Das illustriert schön, wie unterschiedlich und subjektiv man über diese Puzzlequalität sprechen kann, weil ich würde davor stehen und mir denken, mit meiner Grundschule-Einschulungstüte, toll, ich bin so klug, ich hab's direkt rausbekommen. Toll, also wirklich klüger als Silent Hill. Ja.
Ja, es ist die Erwartung vielleicht, oder wahrscheinlich, mit der ich rangegangen bin. Es war eben kein typisches Silent Hill-Rätsel, würde ich da sagen.
Apropos Erwartung, das würde mich auch mal so interessieren. Wir haben ja auch schon häufiger drüber gesprochen jetzt, dass das Spiel aufgeteilt ist im Grunde in diese Kernareale, wo man dann längere Zeit rumläuft, ne, von Raum zu Raum sich arbeitet, ein Krankenhaus, wie gesagt, eine Hotelanlage, ein Gefängnis. Es gibt aber auch im Detail, und das habe ich jetzt vor allem auch nochmal gesehen in Vorbereitung auf das Gespräch mit so Vergleichsbildern, wirklich auch konkrete Änderungen in den Arealen selbst. Also eine Szene zum Beispiel, da habe ich schon beim Spielen mir gedacht, das war doch anders. Da kommt man, man stolpert über die Spuren und auch die Personen dann selbst, die zu diesen Spuren gehören, die auch in Silent Hill unterwegs sind. Das sind so, ich nenne sie einfach mal verirrte Seelen. Auch Männer und Frauen, die da auch irgendwie unterwegs sind und man zuerst so gar nicht versteht, was jetzt die hier auch machen. Und ich erinnere mich vor allem an eine Szene, nämlich an die Figur von Eddie. Das ist so ein übergewichtiger Typ. Das sage ich nicht aus Zufall so, sondern das gehört zu seinem Charakter dazu, daraus wird dann ein eigenes Thema. So ein übergewichtiger Typ, den trifft man dann irgendwann mal wieder in einer Art kleinen Filmprojektionsraumhalle. So. Und das ist das Original. Und im Remake jetzt sitzt der in einem riesengroßen Kino, das auch aus mehreren Räumen besteht. Und da dachte ich mir zum ersten Mal, das ist ja schon ein erheblicher Eingriff in ein Areal, das ja auch vorher bekannt war als Rahmung für so eine Story-Cutscene. Und da würde mich mal interessieren, Sina, wie stehst du denn so als Person, die ja diese Räume so gut kennt und auch fest verbindet und auch schon so viel analysiert hat aus Lore-Gründen zu diesen Änderungen?
Also ich überlege gerade kurz, weil du hattest beschrieben im Originalen was von so einem kleinen hier Raum mit irgendwas. Im Originalen hat man ihn zwar auch nicht dort getroffen, wo man ihn jetzt trifft, aber man hat ihn im Bowling Center getroffen.
Ach so, okay.
Nur um das nochmal kurz. Ja. Und ich erwähne es dazu, nicht nur um das zu korrigieren, sondern auch, weil ich es schön finde, dass es auf so eine Änderung zum Beispiel, da gibt es auch eine Anspielung jetzt hier im Remake, weil es gibt auch immer noch dieses Bowling Center und man kann es auch betreten. Du musst es zu keiner Zeit in diesem ganzen Spiel musst du in dieses Bowling Center gehen. Und du kannst es aber tun. Und auch da gibt es dann eben zum Teil mal ein paar Kommentare auch von einem James oder Dinge, die da gesagt werden, auch von anderen Charakteren, die dann auf das Original anspielen. Und das finde ich schon ganz schön. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, warum? Also das war so eine Änderung, wo ich mir dachte, wieso muss man das ändern? Ich konnte es nicht nachvollziehen. Also für mich hat, also was auch geändert wurde, ist, im Originalen hat Eddie an der Stelle eine Pizza gegessen, während er jetzt im Remake einen großen Eisbottich isst und
so ein Popcorn-Eimer eigentlich, oder?
Ja, auch, aber er hat auch so wirklich fast wirklich mit seiner blanken Hand in so einen Eisbecher rein und nimmt auch genau diese Hand mit, also schlägt die Hand quasi ab.
Ja.
Und das ist sowas. Ich möchte noch nicht so tief ins Detail
gehen. Ja, ich ahne schon.
Anhand dieses Aspektes denke ich, das war so mit ein bisschen der Grund, warum sie sich dachten, ein Kino eignet sich mehr, weil da essen Leute vielleicht mehr Eis. Ich weiß es nicht. Aber gleichzeitig bin ich immer noch bei, warum überhaupt? Also wozu gibt's diese Änderung?
Ja, das ist eigentlich ganz faszinierend. Da können wir dann tatsächlich drüber sprechen, wenn wir über diese Story sprechen. Ich überlege gerade, ob es noch Dinge gibt, die mich um das Spiel herum noch interessieren würden, wie du darüber denkst. Vielleicht eine Sache, die wir auf jeden Fall im Grunde, ich glaube, da gibt es keine große Diskussion, abhaken können. Das Sounddesign und der Soundtrack, das ist ja wirklich mal wieder ein Volltreffer gewesen. Ich glaube, also was ich ja weiß, ist, dass der Originalkomponist wieder mit dabei war. Aber ich glaube, es wurden auch neue Tracks aufgenommen, die zu hören sind. Oh, da bin ich da falsch informiert.
Ja, nee, da bist du richtig informiert und auch ältere eben etwas überarbeitet und angepasst.
Das ist nach wie vor völlig von Zweifel erhaben. Das funktioniert nach wie vor so gut, wer es nicht im Ohr hat. Das sind wirklich ganz fiese, industriell klingende Geräuschkulissen. Man hört oft metallene Gegenstände, die aufeinander schlagen, verwoben mit so elektronischen Klängen. Das ist ein sehr abweisender Soundtrack und ich muss sagen, sowohl im Original wie auch im Remake gehört die Soundkulisse für mich eigentlich zu den schlimmsten Gegnern der gesamten Spielwelt, weil manchmal selbst ruhige Szenen durch den Soundtrack unspielbar fast für mich wurden. Ich erinnere mich an einen Raum, ich weiß gar nicht mehr, ob da irgendein Gegner oder ein Boss gerade anwesend war oder ich nur kurz davor war, dass er gleich auftaucht. Man läuft eigentlich mehr oder weniger ruhig und konzentriert durch einen Raum und währenddessen hämmert aber wie so ein Metallhammer auf einen Metallamboss dir durch die Lautsprecher entgegen. Du gerätst in so eine Schockpanik und so einen Stress, obwohl gar nichts passiert auf dem Bildschirm. Das fand ich so intensiv schon wieder. Also Soundtrack und Sounddesign, auch ne Sounddesign, was hier das Klirren von Glas angeht, das Klingen der Waffen, die Gegner, das klingt alles so toll. Also in der Hinsicht völlig, glaube ich, frei von langen Diskussionen.
Ja, ich schließe mich an. Im Grunde bin ich komplett bei dir. Das Sounddesign ist auch im Remake fantastisch. Also auch der Soundtrack als auch die Geräusche und alles, wie das eingebaut ist im Spiel. Ich muss trotzdem sagen, sie ist aus meiner Perspektive mehr in den Hintergrund gerückt oder auch manchmal wurden Timings von Musik einsetzen, also gerade bei Songs verändert. Und das hat für mich zum Teil dann die Szenen eben, in denen die eingesetzt wurden, verändert. Im Grunde bin ich aber komplett bei dir. Also das Sounddesign ist wirklich der Hammer. Und es gibt einfach auch Momente, die es zum Beispiel auch im Original nicht gab, die wirklich durch das sehr intuitiv und realistische Sounddesign dazu führen, dass ich durch wirklich die Geräusche, die ich höre, durchs Spiel geleitet werde. Und das fand ich sehr spannend. Gerade in der letzten Location gibt's einen Punkt, ich greife es noch nicht vorweg, aber das kommt häufiger im Spiel vor, dass mich die Geräusche wirklich gut auch durch die Umgebungen geleitet haben. Und ich hatte es allerdings auch, also ich habe nicht so richtig viel Angst verspürt, was natürlich daran liegt, dass ich das Spiel, das Original, sehr gut kenne, was aber auch dazu geführt hat, dass wenn dann auch einer dieser der Sounds, die du gerade beschrieben hast, einer der sehr bedrückenden Sounds, die ich aber eben auch schon aus dem Original kenne, als die dann eingespielt wurden, habe ich mich richtig gefreut und habe, das war schön, also es ist trotzdem bedrückend, aber eher auch, ach schön,
ja.
Schön.
Ja, ich würde was vorschlagen, oder? Weil wir jetzt über den Sound so langsam da auch hinkommen und sich auch die Hinweise darauf mehren, dass wir uns so langsam diesem Themenpunkt noch der Story und dem annähern, was wir da eigentlich in dem Spiel erleben. Und ja, dann können wir auch die Frage von den lieben Leuten von The Pod dann mit aufgreifen, die ja gefragt haben, was eigentlich Silent Hill für ein Ort ist. Da können wir jetzt ein bisschen konkreter werden. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Anfang. Und zwar, das ist ganz interessant, das Spiel hat eine Inhaltswarnung. Und zwar ist es auch deswegen interessant, aus zwei Dingen Gründen. Zum einen, ich habe extra nochmal nachgesehen, im Original gab es keine Inhaltswarnung. Da gab es nur Altersstempelchen in der japanischen Fassung, aber es gab keine Inhaltswarnung, Triggerwarnung, wie wir sie kennen, vor dem Spiel vorangestellt. Die gibt es jetzt schon. Und das Zweite, was so interessant daran ist, mittlerweile durchaus sind ja Inhaltswarnungen, also die Überlegung, dass man als Spieleentwickler sagt, okay, lieber Mensch, der das Spiel jetzt spielen will, Vorsicht, hier sind Themen, die womöglich dich schlecht fühlen lassen könnten. Vielleicht, weil du selbst eine komplizierte Vergangenheit damit hast, weil du Betroffener bist von irgendwelchen dieser Themen. Wir geben dir die Möglichkeit, die bewusste Entscheidung zu treffen, das will ich nicht. Und das ist ja etwas, was sich mittlerweile durchaus durchgesetzt hat in der Welt der Spiele. Es gibt immer mehr Spiele, die das einführen und benutzen. Und Silent Hill 2 hat die eben auch. Und ich merkte, als ich die las zu Spielbeginn, dass da irgendwie in mir etwas wach wurde, das ich, glaube ich, beschreiben könnte als Skepsis und Unzufriedenheit, ob das wirklich eine sinnvolle Inhaltswarnung ist. Also, um es zu zitieren, das Spiel gibt voraus, dass dieses Remake jetzt folgende Themen enthalten wird als Warnung. Und ich habe mir das mal aufgeschrieben. Genannt werden folgende: Domestic Violence, also häusliche Gewalt, Sexual Assault, Emotional Abuse, Suicide, Mental Illness, Child Abuse und dann noch and other mature themes, also andere Themen, die nicht für Kinder geeignet sind. Und ich saß davor, Sina, und dachte mir, das ist ein ganz schöner Rundumschlag. Da im Grunde steckt alles drin, was Schlimmes auf dieser Welt, und dann gleichzeitig aber auch so verwaschen und ungenau, dass ich mich fragte, wem soll das eigentlich jetzt helfen? Und dann habe ich mir gedacht, bevor wir das selber, was wir gleich machen können, nur zu zweit diskutieren mit unseren Meinungen und Einschätzungen, hole ich noch wen dazu, der sich eben genau auskennt und auch beschäftigt mit diesem Thema, nämlich dem Psychologen Dr. Benjamin Strobel, der auch bekannt ist von seinem Unternehmen mittlerweile Behind the Screens, ein Podcast-Projekt, der Spiele aus einer psychologischen Perspektive heraus betrachtet. Und Dr. Benjamin Strobel kennt die Forschung zu diesem Thema Sinn und Sinnhaftigkeit von Inhaltswarnung. Und ihn habe ich vor dieser Podcast-Aufnahme getroffen, um ihn mal zum einen zu fragen, also wie sinnvoll sind denn eigentlich Inhaltswarnungen laut aktueller Forschung für Betroffene? Und dann auch ganz konkret, was hält er von der Inhaltswarnung, die ich hier gerade vorgelesen habe, nämlich die von Silent Hill 2, dem Remake? Und daraus entstand eine Antwort, die ich hier ungekürzt und in Gänze vorspielen werde. Die ist ein ganz klein bisschen länger, aber mir war nicht möglich, die zusammenzuschneiden, ohne was Schönes und Sinnvolles rauszupacken. Deswegen gönnen wir uns jetzt einfach mal kurz die paar Minuten, in denen Dr. Benjamin Strobel auf diese beiden Fragen antwortet.
Die Idee solcher sogenannten Trigger Warnings oder Inhaltswarnungen ist ursprünglich diejenige gewesen, dass man Personen mit traumatischen Vorerfahrungen vor Inhalten warnen kann, die bei ihnen negative Reaktionen auslösen, weil sie an das Trauma anknüpfen oder weil die Befürchtung ist, dass dadurch Traumasymptome wie Flashbacks ausgelöst werden können. Das ist die Richtung, aus der die ursprüngliche Idee dieser Inhaltswarnung kommt. Und die ist auch eigentlich sehr gut und sehr löblich. Denn es geht ja darum, eigentlich Menschen zu schützen, die eine bestimmte psychische Vorverfassung haben. Wenn man sich das genauer anschaut, dann findet man zwei Dinge. Das erste ist, dass wir mittlerweile ein paar empirische Studien zu Trigger Warnings haben. Und die zeigen, dass diese Inhaltswarnung auf verschiedenen Ebenen entweder nicht wirksam oder sogar schädlich sind. Schädlich insofern, dass sie tatsächlich mehr negative Reaktionen erzeugen, und anstatt sie zu reduzieren. Das andere ist, dass die Idee grundsätzlich eigentlich auf einer Fehlannahme basiert. Die ist in etwa so, dass man davon ausgeht, jemand hat zum Beispiel eine bestimmte Form von Gewalt erfahren, das eine traumatische Situation darstellt. Und jedes Mal, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Medium, in einem Spiel oder einer Serie diese Form von Gewalt sieht, dann wird dadurch ein Traumasymptom oder eine negative Stressreaktion ausgelöst. Das ist eine grundsätzlich in fast allen Fällen falsche Annahme, denn die Traumasituation ist ein bisschen komplexer als diese einfache Idee. Um es immer noch vereinfacht zu sagen, ist es so, dass eigentlich die Reize in der Umgebung, die man vor der traumatischen Situation wahrgenommen hat, zu Reizen werden, die sozusagen sogenannte auslösende, also Trigger-Reize werden. Was bedeutet das? Das kann also alles Mögliche sein, hochgradig spezifisch, zum Beispiel die Tapete, die man angeschaut hat, bevor diese traumatische Situation stattfand, oder das Parfüm, das man gerochen hat, bevor die traumatische Situation stattfand. Das heißt also, diese Reize sind hochgradig spezifisch und die können wir in solchen Warnungen gar nicht abbilden. Zur Frage, warum die sozusagen also nicht nur diese gewünschte Wirkung nicht erzielen können, sondern sogar negative Effekte erzeugen, kann man sich also die empirischen Studien dazu der letzten vielleicht etwa 5 bis 10 Jahre anschauen. Und dort findet man dann zum Beispiel für Personengruppen mit PTBS, also einer posttraumatischen Belastungsstörung, dass die stärkere negative Reaktion zeigen auf zum Beispiel ein Material mit Gewaltszenen, wenn sie vorher eine Warnung gesehen haben. Und das ist zum einen, kann so eine Warnung selbst Stress auslösen, also so einen antizipatorischen Stress. Und in dieser Stichprobe mit Personen, die eine traumatische Vorerfahrung haben, hat das auch die eigentliche emotionale Reaktion auf das Material negativ verstärkt. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das eigentlich so? Wie führen diese Warnungen dazu? Und wenn man dann noch genauer in die Studien reinschaut, dann findet man, dass die auf eine Weise konstruiert sind, bei der man davon ausgehen kann, dass sie diese negativen Reaktionen besonders verstärken oder sogar erst hervorrufen. Das passiert dadurch, dass die sehr hochgradig suggestiv sind, dass da Formulierungen drin sind wie, es ist wahrscheinlich oder es könnte sein, dass sie sich bei dem Betrachten dieses Materials schlecht fühlen oder dass dieses Material negative Reaktionen bei ihnen hervorruft. Häufig sind die sogar noch stärker formuliert, sozusagen, dass es also man davon ausgehen kann, dass gleich etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Es wird also furchtbar. Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie sich gleich ganz furchtbar fühlen werden, wenn Sie das sehen. Also an dieser Art der Formulierung sieht man, dass sie hochgradig suggestiv sind und dass sie eben mögliche emotionale Reaktion bereits vorwegnehmen, also einem schon nahelegen, was man denn wohl als nächstes fühlen soll. Und es bringt einen sozusagen auch so in eine passive, möglicherweise sogar Opferrolle und Situation, wo man sagt, ah, ich bin das arme Würstchen, das jetzt hier gleich was ganz Schlimmes erfährt. Und das ist auch etwas, das therapeutisch nicht sinnvoll ist, was hier ganz negative Reaktionen hat. Wir wollen eigentlich nicht, bei keinem Menschen, aber auch ganz besonders nicht bei Menschen mit traumatischen Vorerfahrungen, dass sie sozusagen in ihre Persönlichkeit weiter integrieren, dass sie da sozusagen machtlos sind, dass sie hier einem Material zum Beispiel oder äußeren Reizen machtlos ausgeliefert sind. Und das erzeugen diese Warnungen. Die Frage ist, wenn wir jetzt anschauen, okay, Silent Hills Warnung, ist dann nicht die schlechteste Warnung, die man konstruieren kann. Es sind aber einige dieser Elemente drin, die problematisch sind. Für mich beginnt das mit dem Begriff Warnung. Der impliziert ja schon, der ist suggestiv, dass ich gewarnt werden muss vor etwas, also dass da mich etwas Negatives erwartet. Und das ist, glaube ich, eine grundsätzlich falsche Annahme, grundsätzlich falsche Herangehensweise. Ob das für eine Person eine Warnung darstellt, muss diese Person entscheiden. Was man stattdessen machen könnte, ist deskriptiver und informativer herangehen. Einfach zu überlegen, was sind zentrale Aspekte meines Spiels, über diese kann ich informieren. Also eigentlich eine Grundlage schaffen, auf der Menschen eine informierte Entscheidung treffen können. Sie können also sehen, okay, was für Elemente, die zentral für das Spiel sind, kommen denn hier eigentlich vor. Und diese könnte ich aufschreiben. Und auch die Art und Weise, wie ich sie aufschreibe, kann wichtig sein. Es könnte ja wichtig sein, ein bisschen genauer zu verstehen, worum geht es, was ist der Kontext, in dem das passiert. Das ist auch etwas, was wir in dieser Inhaltswarnung oder ich würde ja eher sagen Information, also keine Warnung, sondern eine Content Information, nicht bekommen. Da sind nur Buzzwords und ich weiß gar nicht im Einzelnen, was sich dahinter verbirgt. Also wenn das steht, Sexual Assault, okay, kann in einer Variation von verschiedenen Dingen irgendwie auftreten. Auch Suicide ist die Frage, findet ein Suizid statt? Beobachte ich einen Suizid? Suizidiert sich meine Spielfigur oder ähnliches? Das lässt sehr viel offen, was ich dem gar nicht entnehmen kann, was man aber auch deskriptiv darstellen könnte. Und dann geht diese Warnung weiter mit If you find yourself experiencing a negative reaction. Das ist in seiner Formulierung nicht so stark suggestiv wie andere Formulierungen, die ich kenne aus solchen sogenannten Warnungen. Sie legt aber auch allein jetzt nahe, dass es eine negative Reaktion geben könnte. Und das ist etwas, wo ich jetzt empfehlen würde, nach Sichtung der Literatur, das nicht zu machen. Davon würden wir immer abraten, zu sagen, wir geben diese negative Reaktion vor, sondern einfach Personen, das selber überlassen zu entscheiden, was eigentlich sozusagen, was vielleicht für Sie ganz objektiv hier ein Thema sein könnte, das für Sie problematisch ist. Eine Sache würde ich noch am Ende hinzufügen. Ich finde, in einem Computerspiel sollten diese Content Informations interaktiv sein. Sie sollten mir die Möglichkeit geben, mit wenig Informationen zu starten und wenn ich interessiert bin, mehr zu erhalten, mir einfach interaktiv die Möglichkeit zu geben, ja, ich möchte mehr wissen und dann zu einzelnen Themen, wie zum Beispiel Suicide, einfach mehr Kontext zu erfahren, wenn ich es möchte. Auf diese Weise würde man auch die Sorge um Spoiler zum Beispiel ganz einfach vermeiden können. So etwas sehen wir in großen Spielen bisher aber gar nicht.
Vielen Dank an Benjamin Strobel für diese, für die Einordnung. Ich fand das hochinteressant, seinen Blick darauf kennenzulernen, wie er zu den Inhaltswarnungen in dem Spiel steht und uns auch direkt mal abzuholen und zu servieren, die neuesten Forschungsergebnisse. Also wie gesagt, vielen Dank dafür an ihn. Sina, ich würde das direkt nochmal nutzen, um dich zu fragen, wie du selbst eigentlich zu Inhaltswarnungen bei Horrorspielen stehst, weil ich weiß ja, du spielst so viele Horrorspiele. Einige davon arbeiten mit Inhaltswarnungen, andere nicht. Ist das was, ich weiß nicht, dass für dich zum Beispiel auch die Spielerfahrung so ein bisschen schmälern kann? Was ich meine ist, es gibt ja das Argument von manchen Leuten, die sagen, so Inhaltswarnungen verraten auch manchmal schon, worum es gehen kann, nehmen Twists vorweg, indem sie das Thema als Warnung schon voran ankündigen. Ist das was, was dir auch schon in dem Kontext mal negativ aufgefallen ist, weil du, wie gesagt, ja auch sehr gerne und sehr viele Horrorspiele spielst?
Ja, auf jeden Fall. Also sowohl negativ als auch positiv, würde ich sagen. Also ich finde, wie es Ben auch ausgedrückt hat, da bin ich komplett bei ihm. Grundsätzlich halte ich es für gut und wichtig, gerade eben bei Horrorspielen auch oder allgemein eben, wenn es um schwierige Themen geht, dass es eine Möglichkeit gibt, sich darauf vorzubereiten oder sich zu informieren. Ich bin jetzt mal weg von der psychologischen Sicht, weil die hat Ben ja gut schon rübergebracht. Einfach aus meiner spielenden Sicht finde ich, ist allerdings auch schwierig, weil ich bin auch mehr so, es verrät mir schon sehr viel und löst in mir potenziell auch eben schon negative Gefühle aus, so wie es Ben auch ausgedrückt hat. Alleine das Wort Warnung, das löst ja fast schon ein bisschen in einem aus, okay, ich stelle mich auf was ein. Also mir fällt da einfach direkt ein Beispiel ein. Ich weiß leider nicht mehr, was es für ein Spiel war, aber ich erinnere mich, auf Steam mal auf einer Store-Seite gewesen zu sein. Und auf Steam ist es ja auch so, dass du auf der Seite von einem Spiel erst die Beschreibung hast und unten drunter gibt es nochmal so einen kleinen Part, der von den Entwicklerinnen und Entwicklern ausgefüllt werden kann, indem sie auch nochmal Mature Content, eben so Inhaltsinformationen, um es mal direkt richtig anzuwenden, dort angepriesen werden oder nicht angepriesen, dort beschrieben werden. Mhm. Und ich weiß, in einem Spiel stand da ganz explizit drin, dass das Spiel damit endet, dass sich der Protagonist das Leben nimmt. Mhm. Und das habe ich gelesen und das hat in mir einerseits schlechte Gefühle logischerweise ausgelöst. Sowas zu lesen ist natürlich erstmal nicht schön und gleichzeitig natürlich auch mir das gesamte Spiel schon verraten. Also ich wusste jetzt, wenn ich dieses Spiel spiele, wird auch meine Spielerfahrung mit dieser Sache enden. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, ich weiß wie gesagt nicht mehr, was für ein Spiel es war, dass ich mir das Spiel auch nicht gekauft habe, weil ich schon vorher so irgendwie negativ abgeholt war. Ich weiß gar nicht, also wenn ich das Spiel schon besitze, lese ich solche Inhaltswarnungen ja auch, nur da hat es mich dann nicht so abgeschreckt wie in dem Fall. Aber in dem Fall, da ist mir ganz klar in Erinnerung geblieben, obwohl es auch schon ein paar Jahre her ist.
Ja, für mich ist das so ein Thema, bei dem ich mich vor allem immer frage, warum, und Ben deutet das ja auch noch als Thema an, was ihn auch beschäftigt, warum gibt es immer noch kaum die Überlegung und die Rücksichtnahme von Entwicklerstudios zu sagen, wir machen so ein kontextsensitives Inhaltswarnungssystem im Sinne von, man gibt die Themen an, gerne auch in so einer Wischiwaschi-Art wie Silent Hill 2 und gibt dann die Möglichkeit, durch so ein aufklappbares Menübäumchen weitere Informationen sich zu holen, wenn man möchte. Ja. Also konkreter zu werden, wenn man will. Und das ist nicht viel Aufwand. Das weiß ich auch mittlerweile. Ich habe mit Leuten gesprochen, die Spiele entwickeln und einfach mal gefragt, das ist nicht viel Aufwand, so ein kleines Menü zu basteln, wo einfach nochmal aufklappt, wenn ich jetzt zum Beispiel vor Silent Hill 2 stehe und mir denke, okay, in meinem Umfeld gibt es Vergangenheiten mit zum Beispiel Suizidalität. Ich wäre durchaus interessiert zu erfahren, auf was ich mich hier einstellen muss. Da nehme ich auch einen Spoiler in Kauf und dann kann ich ja draufklicken und dann kommt eine konkretere Angabe und die sieht kein Mensch, der das nicht wissen will, ja. Aber ich sehe es. Und ja. Sina, das ist etwas, ich hoffe einfach, dass das in Zukunft irgendwo noch sich mehr durchsetzt, weil wie gesagt, das hat nichts mehr mit Aufwand zu tun. Sowas ist kein Aufwand.
Genau, und ich finde es auch, genau was du sagst, ich möchte auch selbst entscheiden. Erstens, möchte ich diese Warnungen oder die Informationen lesen? Und zweitens, wenn ja, auch in welchem Detailgrad? Auch wie Sven vorhin schon gesagt hat, das ist die perfekte Lösung. Ich habe mir nur gedacht, ich möchte zumindest schon mal entscheiden, dass man die Frage gestellt bekommt, möchtest du Inhaltsinformationen lesen, ja oder nein? Das ist so das Mindeste, was ich mir erhoffe. Einfach um selbst auch die Entscheidung, auch egal aus welchen Gründen, zu haben. Und dann eben das, wie Sven gesagt hat, ja, perfekt.
Ja, ja. All dem steht voran, oder all das steht voran einer Geschichte, die wir da in diesem Spiel erleben, die, finde ich, immer noch ihren Reiz hat. Also es ist immer noch eine Geschichte, die da in Silent Hill 2 erzählt wird, die mich jetzt wahrscheinlich noch mehr als beim Nachholen von Silent Hill 2 beschäftigt hat und auch berührt hat. Also ich ging raus nach dem Ende der Geschichte und dachte mir, boah, das war schon ein Knaller. Und um das jetzt erstmal nochmal kurz etwas vage zu halten, was mich so fasziniert an dieser Geschichte, die das Spiel erzählt, ist, dass ganz viel unerklärt erst einmal bleibt und ganz viel sich in so Schlüsselmomenten dann auflöst, aber auch nicht in Gänze. Also das ist ein Spiel, wir haben ja auch schon gesagt, Eddie zum Beispiel, aber es gibt noch andere, Angela, eine junge Frau, Laura, ein junges Mädchen, die sind in dieser Stadt unterwegs und alle wirken erst so vollkommen fehl am Platz. Also auch machen Dinge, die keinen Sinn zu ergeben scheinen. Wir haben schon Eddie genannt, da können wir bei ihm kurz bleiben. Der sitzt jetzt in der neuen Version des Spiels im Kino und isst da Eis und Popcorn und auf eine Art und Weise, die zum einen schon mal für sich so überzeichnet und auch ein bisschen eklig unangenehm ist, zum anderen aber auch gar nicht zum Kontext passt. Also wir erinnern uns Silent Hill, dass die Welt, in der Nebel unterwegs ist, in der regelmäßig die schlimmsten Monstren durch die Straßen stromern, wo wir um unser Überleben kämpfen und da sitzt jetzt jemand und isst einfach sein Eis. Und das sind so Dinge, die ich so faszinierend finde, wie das Spiel dann um diese Figuren herum zu beginnt, je häufiger man über die stößt, aufzudröseln, was hat es mit denen auf sich? Und was ich so faszinierend finde, Sina, dass eben ganz viel unerklärt bleibt. Und das ist etwas, was es heute, und da merkt man, finde ich, auch, dass es eigentlich ein altes Spiel ist, leider, das ist etwas, was heute leider gar nicht mehr so viel gemacht wird, dass Dinge präsentiert werden und nicht aufgelöst werden oder unmittelbar erklärt werden. Also ich denke auch zum Beispiel an die Art, wie man in dem Spiel speichert. Eines der großen Mysterien. Silent Hill 2 hat als Speicherpunkt so rote, rechteckige, ich nenne sie einfach mal Papierfetzen. Die sind leuchtend rot und die hängen an Wänden, die liegen auf irgendwelchen Brunnenvorsprüngen oder sowas. Und man speichert an denen. Und wenn man speichert, dann geht es sogar noch weiter, dann wird der ganze Bildschirm rot und man guckt James entgegen, der einem anschaut, als würde er in sein Spiegelbild schauen. Und dann kann man das Spiel abspeichern. Und das Spiel selbst erklärt erstmal gar nicht, warum sieht der Speicherpunkt so aus, wie er aussieht. Und da gibt es bis heute, habe ich gesehen, auf Reddit immer noch Diskussionen, warum, was es damit auf sich hat. Und das ist so eine Qualität des Spiels und der Geschichte, die ich so sehr schätze. Ich habe das zuletzt ansatzweise in einem Hellblade 2 entdeckt. Da gibt es ja auch diese Geschichte der Kriegerin Senua, die irgendwie hier nach Nordeuropa aufbricht und dann in eine Welt kommt, wo man sich immer überlegt, also, was geht hier eigentlich ab? Sind die Kreaturen echt? Sind die Riesen echte Riesen? Bildet sie sich alles ein? Wie ergibt das alles Sinn? Und das ist so selten geworden. In Silent Hill 2 gibt es das. Und das finde ich nach wie vor wahnsinnig faszinierend und hat mich sehr berührt beim Durchspielen.
Mich auch. Und ich finde auch gerade den Aspekt das Merkwürdige, was du am Anfang auch gesagt hast und dass eben nicht alles erklärt wird. Das ist es hat auch so starke Twin Peaks Vibes für mich auch. Also war ja auch eine große Inspiration für die Silent Hill Spiele und hilft natürlich auch gerade Horrorspielen, weil ein großer Teil des Horrors davon ausgeht, dass du eben nicht alles weißt oder auch nicht immer die Gegner siehst. Vielleicht eben, wie du es vorhin beschrieben hast, einfach du betrittst einen Raum und hörst zwar schon Geräusche, du weißt aber gar nicht, was dich erwartet. Und das sind alles so Elemente, die auch in den Zwischensequenzen mit den Charakteren einfach diese Merkwürdigkeit. Und da muss ich allerdings sagen, dass diese Merkwürdigkeit im Remake, die kam für mich nicht mehr so rüber wie im Originalen. Also obwohl es auch, also du hast den Moment ja beschrieben, diese Situation mit, warum, wo hat der überhaupt jetzt auch Eis her in dem Fall, Eddie? Das frage ich mich schon. Nur sie hatten, finde ich auch nicht nur, oder auch durch die Kamera oder die Szenerie, wie das Ganze in Szene gesetzt wurde, zum Teil die Cutscenes oder die Unterhaltungen mit den Personen. Es war weniger, wie soll ich das sagen, weniger filmisch als im Originalen. Also ich hatte das Gefühl, ich war sowohl bei Eddie als auch bei den anderen Charakteren war ich näher an den Charakteren dran. Also sie waren für mich nahbarer jetzt im Remake als im Originalen. Was einerseits positiv ist, weil ich mich so mehr mit ihnen identifiziere. Ja. Gleichzeitig hat es eben diesen dreamy, merkwürdig Effekt genommen.
Ja, ich bin komplett bei dir und ich weiß auch warum. Ich glaube, ich weiß warum es diesen Effekt gibt. Zumindest einen Grund meine ich zu kennen. Und ich habe genau das mir auch aufgeschrieben. Wie gesagt, Geschichte, das ist wirklich so spannend erstmal zu erleben. Das ist vielschichtig. Es geht um die ganz großen Themen, jetzt ohne jetzt alles zu verraten. Aber diese Figuren haben alle eigene Themen, die sie mit nach Silent Hill bringen. Und die formen sie auch so ein bisschen als Figuren. Und das wird aber erst alles konkreter, wenn man dann auch spielt und denen immer wieder begegnet. Und also ganz toll. Aber genau wie du auch sagst, es hatte plötzlich an mysteriöser Qualität verloren. Und ein Erklärungsgrund dafür, glaube ich, ist wieder die Grafik. Und zwar, die Figuren sind jetzt ja wirklich Figuren, die eine Mimik besitzen. Die sieht übrigens manchmal ein bisschen hölzern und komisch aus, aber die haben eine Mimik. Du guckst ihnen in die Gesichter, du siehst, wenn sie irritiert sind, du siehst, wenn sie traurig sind, du siehst, wenn sie unpassend lächeln oder wenn sie Gefühlsregungen haben. Die bewegen sich auf einer Weise, wie sich Menschen bewegen, weil die Engine das einfach abbilden kann. Und demgegenüber, ohne Witz, steht diese grafische Abstraktion aus technischen Gründen im Originalspiel, wo du, ich habe es mir extra nochmal angeguckt, in Gesichter schaust und außerhalb von Zwischensequenzen dich fragst manchmal, was ist das für ein Wesen? Wie guckt der gerade? Warum bewegt er sich so surreal? Was ist hier los? Und dieses Was ist hier los war ganz groß verankert in der grafischen Unzulänglichkeit und das ist jetzt eliminiert. Und ich glaube, das macht das Spiel plötzlich sehr viel weniger mystisch.
Ja, ich glaube, da stimme ich dir zu. Finde ich, sehe ich auch so.
Ja, und das ist halt etwas, das ist etwas schade und nichtsdestotrotz, und da kannst du ja auch gerne nochmal sagen, wie du dazu so gestanden hast, die Geschichte wirkt auch im Remake, also alles in allem, oder? Das ist doch nach wie vor eine Geschichte, wo du davor sitzt und denkst, boah, das trifft mich irgendwo.
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch, wie gesagt, es ist im Kern oder es ist die gleiche Geschichte, die wir hier nochmal erleben, die wir auch schon im Originalen erlebt haben. Und es ist einfach eine schreckliche Geschichte. Man kann es gar nicht anders sagen. Ich habe es vorhin auch schon mal angesprochen. Es nimmt mich im Remake nur emotional nicht so mit wie im Originalen. Im Originalen, ich habe es ja auch vorhin schon mal gesagt, ich spiele das Spiel so oft, so regelmäßig nochmal durch. Und ungelogen, mindestens am Ende des Spiels kommen mir die Tränen bei jedem Spieldurchlauf, obwohl ich ganz genau weiß, was kommt. Und auch bei den Sequenzen zwischendurch, zum Teil tue ich mir einfach schwer, die zu verdauen. Jetzt im Remake war das nicht der Fall. Also gerade der Ending-Aspekt am Ende mit meinen Tränen, mir kamen nicht die Enden, mir kamen nicht die Tränen am Ende. Weil für mich, also nicht nur für mich, sondern diese Performance, ich muss es auch so sagen, diese Performance der Synchronsprecherin auch im Original, die haut mich jedes Mal vom Hocker. Also es ist einfach unfassbar. Es trifft mitten ins Herz. Und auch die anderen Themen in dem Spiel, die angesprochen werden, die auch schlimm sind, auch die treffen mich. Und die treffen mich auch im Remake. Und da muss ich sagen, gerade was Angela als Charakter angeht, die noch einen Ticken mehr ausgearbeitet wurde oder auch mehr Fokus bekommen hat und auch ein Eddie, finde ich schön, dass sie mehr Fleisch, um es so zu sagen, bekommen haben, hat schon geholfen auf jeden Fall. Trotzdem nimmt es mich im Originalen mehr mit.
Ja. Es ist und bleibt auf jeden Fall eine Art Horrorspiel im Hinblick auf die Geschichte, die was vor allem für Menschen ist, die auch gerne so ein bisschen grübelnd dann vor dem Abspann sitzen. Und Man geht nicht komplett ratlos raus, um Gottes Willen. Da wird schon genug aufgelöst und erklärt, aber es ist eines dieser Spiele, ne? Man kennt es von Filmen vielleicht, ich mache das zumindest gerne so, der Film ist zu Ende und man geht sofort in irgendwelche Reddit-Threads oder in irgendwelche Foren rein oder auch mit ein bisschen Abstand dann und liest sich einfach Dinge durch und guckt einfach, was die Leute so rätseln und denken, das ist wirklich so ein Spiel, dass das zulässt. Und unseren Kollegen hier bei The Pot ging es ja offenbar ganz ähnlich. Die saßen vor der Frage, was ist eigentlich Silent Hill für ein Ort? Und da können wir vielleicht abschließend nochmal auf diese Frage eingehen, Sina. Wie würdest du denn das beantworten? Die Leute da draußen werden sich jetzt vielleicht fragen, wie kommen sie dann auf diese Frage? Wir haben es im Grunde auch schon so ein bisschen umrissen. Silent Hill, na klar, der Schauplatz unseres Spiels, unseres Abenteuers, aber auch ein Ort, in dem so Dinge passieren, die so schwer zuzuordnen sind. Wir hatten es ja schon gesagt, da sind plötzlich Figuren unterwegs, Eddie, Angela und Co., von denen man sich fragt, was ist los mit euch? Warum seid ihr hier? Warum esst ihr Popcorn? Was seht ihr nicht, was ich sehe? Es passieren Dinge in der Welt, die super haptisch und logisch sind. Ich kann ein Ladenfenster einschlagen, hole mir Munition daraus als Loot, aber erlebe gleichzeitig auch in einem Krankenhaus Szenen, die sich nicht mehr mit Logik und Physik erklären lassen. Wie passt all das zusammen, was sich da abspielt? Und jetzt frage ich dich mal, Sina, was würdest du denn antworten auf diese Frage, was ist eigentlich Silent Hill für ein Ort?
Um es möglichst spoilerfrei zu beantworten, Silent Hill an sich ist ein realer Ort, also im Silent Hill-Universum, ist ein real existenter Ort, an dem auch James schon mal war in seinem Leben mit seiner Frau, die ihn ja dort auch wieder hineingeladen hat, was du am Anfang nochmal zusammengefasst hast. Gleichzeitig stellen wir im Spiel auch fest, wir treffen ja auf diverse unterschiedliche Charaktere und wir merken, dass unsere Wahrnehmung sich eventuell etwas unterscheidet auch von der Wahrnehmung der anderen Person. Jetzt auch nochmal Hinweis zu Eddie und dem Eis beispielsweise. Und das heißt, im Kern ist Silent Hill in Anführungsstrichen einfach nur eine Stadt, die, wenn man Silent Hill 1 gespielt hat, weiß, da gibt's auch das ein oder andere Übernatürliche, was dazu sorgt oder dafür sorgt, dass im zweiten Teil eben Charaktere ihre Erlebnisse dort auf ihre persönlichen Weisen wahrnehmen.
Ja. Ganz hervorragend in Worte gefasst. Ich würde mich da anschließen. Für mich also auch ist ungefragt, wie sagt man denn, ohne Zweifel, Silent Hill auf jeden Fall ein real existierender Ort, den kann man besuchen, da kann man hinfahren. Die große Frage ist dann, ohne jetzt zu viel den Hörerinnen und Hörern auch zu verraten und vorwegzunehmen, wie ordnet man jetzt dieses Kauderwelsch an Momenten ein, die dort vor Ort passieren? Da habe ich zwei Antworten darauf, die zusammengehören. Und zwar zum einen glaube ich, dass es tatsächlich sehr nahe liegt zu vermuten, dass die Figuren, die dorthin kommen, uns eingeschlossen, ich sag mal, so ein kleines Gepäck am Schleppen haben. Dinge, die sie erlebt haben, die sie beschäftigen, die sie sehr beschäftigen und die, und das ist der zweite Teil der Antwort, ihre Wahrnehmung der Realität auch mitgestalten und mitformen. Ich habe tatsächlich hier in Vorbereitung auf das Gespräch mich nochmal eingelesen und zwar in die Welt der Halluzinationen und Psychosen. Tatsächlich ist das so, ich habe da zuletzt entdeckt ein Paper aus dem Jahr 2019, in dem es darum ging, zu untersuchen den Zusammenhang zwischen kindlichen Traumata von Menschen und dann in der späteren Zeit als junger Erwachsener die Ausbildung von Halluzinationen und von Wahnvorstellungen. Und da gibt es einen Zusammenhang und das hat einen Grund, dass ich das recherchiert habe, weil ich glaube, dass auch das Entwicklerteam weiß, zumindest um das Potenzial von traumatischen Erlebnissen, die man selbst machen kann und wie das die Wahrnehmung der eigenen Realität formt. Und dann macht dieses Spiel etwas ganz Faszinierendes und auch das nimmt nicht zu viel vorweg. Es hinterfragt unsere Grundannahme, ob das, was wir als Spieler am Bildschirm eigentlich sehen, wirklich die universale, absolute Realität ist oder ob es auch Momente gibt, in denen wir eine andere Realität sehen als die, von der wir glauben, dass sie wissenschaftlich und objektiv die einzig wahre ist. Und ich glaube, hier liegt die Antwort. Also Silent Hill ist der Ort, den man besuchen kann, fährst du mit dem Auto hin, schlägst die Scheiben ein, alles klar. Aber das ist auch ein Ort, wo diese Figuren, aus welchem Grund auch immer, sich ihrer eigenen Vergangenheit stellen oder hingeben. Und da reicht es ja manchmal auch einfach nur ein Nickerchen zu machen, ne, um den Kopf so ein bisschen freien Lauf zu lassen. Und wo wir dann Zeugen diesem sich stellen der Vergangenheit werden. Und ich glaube, das erklärt sehr schön, warum die Szenen und die Bilder, die wir da sehen, alle so Twin Peaks-esk nebeneinander stehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es zeichnet einfach das Spiel auch aus. Also ich bin der Meinung, wir nehmen das Spiel aus der Sicht des Protagonisten wahr. Dann und das lässt natürlich auch Raum für Interpretation, weil es kommen eben genau diese Szenen, wie du sagst, wo man sich dann fragt, wie sieht's denn hier eigentlich wirklich aus oder so kann es hier doch eigentlich gar nicht aussehen und das bringt eben nochmal mehr Level mit rein an auch Gruseligkeit und was ich auch mag, ist eben, wir hatten es ja schon, das Spiel setzt sich einfach mit sehr schwierigen Themen auseinander, es setzt sich auch damit auseinander, dass Personen auch schwierige Taten begangen haben und es ist trotzdem ein so grau wie der 90s-Filter. Also es ist kein Gut- und Böse-Denken im Spiel. Das sieht man auch an den Enden. Noch in Silent Hill 1 waren die Enden von Good Plus bis Bad Plus durchnummeriert. Und hier haben die Enden beispielsweise auch keinen Titel für das ist das beste Ende, das du haben kannst, sondern die haben einfach unterschiedliche Titel. Und du kannst auch für dich selbst entscheiden, was siehst denn du vielleicht auch als bestes Ende an. Oder und auch das Spiel entscheidet anhand deiner Spielweise, ohne es dir wirklich explizit zu sagen, welches Ende denn am besten zu dir und deiner Spielweise passt. Und das finde ich einfach schön, auch weil es mit so schwierigen Themen umgeht und das auch, finde ich, durch diese Weise, auch dadurch, wie sich es zum Teil in der Stadt widerspiegelt, einfach zumindest mit einer empathisch umgeht.
Ja. Ja. Am Ende gehe ich hier raus, Sina, mit so einem Gedanke von, das ist ein alles in allem tolles Spiel, das vor allem eines, finde ich, macht, was man ihm hoch anrechnen muss. Es ermöglicht überhaupt Menschen ohne eine alte Konsole Silent Hill 2 mal ordentlich zu erleben und auch mit den Genüssen des modernen Game Designs. Also nochmal Kampf gegen große Gegnergruppen, das ist jetzt plötzlich machbar im Gegenteil zum Original. Darin, finde ich, liegt ein ganz, ganz großer Wert. Und dann natürlich, dass es nochmal so ein eigenes Geschmäckle reingebracht hat in die Welt von Silent Hill durch die neuen Areale, durch das Ausstaffieren der ohnehin schon vorhandenen Geschichte und der Lore. Ich glaube, mein Königsweg als Empfehlung, ich bin ihn jetzt umgekehrt gegangen, aber ich glaube, das wäre so der Idealzustand oder die ideale Herangehensweise für Menschen, die das Spiel und das Universum interessiert. Von mir aus würde ich vorschlagen, wirklich dieses Silent Hill 2 Remake zu spielen. Da kann man nichts falsch mitmachen erstmal. Aber dann, wenn man richtig gefangen ist von dieser Welt, wirklich den extra Schritt zu gehen und zu sagen, jetzt spiele ich nochmal das Original. Das geht wirklich. Das ist kein Gothic, wo du 8000 Tastaturen anschließen musst, um Kräuterkraut aufzuheben. Nein, man kann das schon spielen im Original immer noch. Aber ich glaube, es könnte auch abstoßen, wenn man damit beginnt. Also dieses Remake, finde ich, ist eine Empfehlung wert und könnte die Tür öffnen, die so lange so schwer verschlossen war, zu dieser Welt von Silent Hill.
da schließe ich mich zu 100% an. Also ich glaube auch, oder ich bin auch der Meinung, dass es einfach schön, dass es jetzt ein endlich zugängliches Spiel für deutlich mehr Menschen gibt, als es noch vorher der Fall war für die anderen Silent Hill-Titel. Ja. Und ich glaube, oder ich habe auch häufig schon gelesen von Menschen, dass das jetzt deren erster Titel war und sie Silent Hill super finden und jetzt einfach total gehypt sind, sich damit noch mehr auseinanderzusetzen. Und das ist so schön. Also da freue ich mich einfach drüber. Und ich meine Meinung zu, als ich zum ersten Mal erfahren habe, dass dieses Remake überhaupt kommt, zu jetzt, wo ich schon ein paar Mal gespielt habe, ist auch immer noch die gleiche. Also es ist, ich freue mich, dass ich eine weitere Erfahrung in diesem Universum oder in der Welt habe von einem meiner Lieblingsspiele. Und es für mich persönlich ersetzt es nicht das Original. Es ist das Original, wie du auch gesagt hast, ist für mich einfach, ist es nochmal eine intensivere Erfahrung, was das angeht. Und es existieren ja aber mittlerweile beide. Das heißt, es ist ein guter Einstieg mit dem Remake. Und wenn es sich dann gepackt hat, dann würde ich empfehlen, dass man sich die PC-Version zulegt und so, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, sich da die Enhancement Edition mit drauf installiert, weil dann hat es auch ein cleaneres Aussehen, HD-Texturen und man braucht auch nicht extra eine PlayStation 2, sondern einen PC mit Laufwerk.
Ist natürlich geiler, PlayStation, ist richtig. Natürlich original, ne? Das ist schon so.
Ja. Da hast du recht.
Also dafür schon mal vielen Dank, Sina. Und jetzt abschließend als Rausschmeißer, wirklich noch als Rausschmeißer, wir haben uns noch was Kleines überlegt und zwar zum Ende des Spiels gibt es eine Statistik, die eingeblendet wird zu so ein paar Eckdaten, wie man im Spiel performt hat. Und die sind auch spoilerfrei, keine Sorge. Ich bin einfach jetzt nur neugierig, Sina. Hast du es vor Augen gerade?
Ja.
Ich möchte jetzt einfach nur noch ein paar Nummern abfragen und dann können wir hier raus. Aber ich bin zu neugierig. Also, wie gesagt, da gibt es eine Reihe von Angaben. Meine erste Frage, Total Enemies Killed. Wie viele Gegner insgesamt hast du umgebracht?
Moment, ist es auf der ersten? Nee, auf der zweiten Seite. 377 bei meinem ersten Spiel.
Okay, abgefahren. Bei mir waren es 292.
Oh, okay.
Wie sieht die Verteilung von Gegner erledigt über Fernkampf zu Nahkampf aus?
Überraschenderweise viel bei Shooting. 115 Shooting, aber deutlich mehr durch Fighting. 262.
Ja, bei mir eine ähnliche Verteilung. 90 zu 202, ganz interessant. Weitere Frage, und das finde ich ganz faszinierend, die Anzahl an Schüssen, die du abgefeuert hast, die müsste ja riesig jetzt sein im Vergleich zu meiner.
996.
Ja, 635, okay, aha. Da steckt doch nicht so eine große Überraschung drin, aber jetzt kommt der Knaller. Nee, zwei sogar. Erster Knaller, wie viele Healing-Items hast du benutzt?
Unfassbar viele, 158.
93. Und jetzt kommt der Knaller, Sina. Achtung, wie oft bist du gestorben?
5-mal beim ersten Spieldurchlauf.
Einmal.
Sehr, sehr, sehr gut.
Einmal. Das war's gewesen. Eine Frage, die auch noch bei diesen Statistiken man beantworten kann, da bin ich auch noch neugierig, ich habe dich noch gar nicht gefragt. Die insgesamte Spielzeit, die das Spiel dir rausgibt, was hast du denn da stehen auf der Uhr?
Also man kann es nicht als Vergleich nehmen, möchte ich ja kurz vorher sagen, weil ich habe wirklich, es war eine reine, auch mein erster Spiel durchlaufende Sightseeing-Tour und ich habe auf normal mit vielen Gegnern gespielt, aber ich habe mir so viel Zeit gelassen wie noch nie. 26 Stunden.
Da haben manche Leute Assassin's Creed durchgespielt, ja. Abgefahren, okay. Ja, bei mir, wie gesagt, knapp 15 Stunden und das war auch für mich genau richtig, dann hat es auch gereicht.
Und kleiner Fun-Fact an dieser Stelle, es gibt ein Achievement, dass man dieses Spiel in unter 10 Stunden durchspielt. Und ich habe dieses Achievement bekommen, obwohl ich, wie gesagt, 26 Stunden gebraucht habe, weil es momentan noch einen Bug oder Glitch
gibt, sehr gut.
Dass es ab 24 wieder auf die Null runtersetzt.
Sehr gut. Eine letzte Frage noch. Wie oft hast du die Karte zum Checken benutzt, die Übersichtskarte?
1480.
Alter, Sina, ey, das kann doch nicht sein.
Aber ich habe sie auch begutachtet, wie schön sie aussieht. Und
ja, das zählt ja als einmal. Also, also ich habe 703. Offenbar Orientierung in mir, Gott gegeben. Naja.
Und ich finde es besonders schön als Silent Hill-Fan, dass es auch in der Statistik mit aufgenommen ist, die Anzahl, wie oft du versucht hast, verschlossene Türen zu öffnen.
Oh, was hast du da stehen?
513.
Alter, 271. Aber allein das ist auch schon so viel. Naja, 271 Mal ist James gegen eine Tür gelaufen, hat mir entgegengekrümmelt und gesagt, nee, das kannst du nicht looten. So, Und mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns aus dieser ganz besonderen Folge von OrgCool bespricht, dem Silent Hill 2 Remake. Wie gesagt, falls ihr Unterstützerinnen und Unterstützer seid, könnt ihr euch auch die Nachholaktion anhören, wo wir die PlayStation 2 angeschlossen haben und dann Silent Hill 2 gespielt haben. War auch eine ganz besondere Erfahrung. In jedem Fall, apropos besondere Erfahrung, vielen Dank, Sina, für deine Zeit, für deine Expertise, für deine Gedanken. Es ist ein Spiel, über das könntest du Stunden sprechen, aber wir respektieren ja eure Lebenszeit da draußen. Wir konzentrieren uns auf die wesentlichen Punkte und Gedanken und tauschen noch Sparstatistiken aus.
Ja, wie auch schon am Anfang gesagt, ich habe mich so auf das Gespräch gefreut und ich wurde auch nicht enttäuscht. Im Gegenteil, es war sehr schön, wie immer. Ich habe mich sehr gefreut. Toll. Vielen Dank.
Du, ich danke dir, ich danke allen Leuten da draußen fürs Zuhören, für ihre Zeit. Das hier war, falls ihr uns noch nicht gekannt habt, eine kleine Kostprobe aus der Welt von OrgCool. Hey, wenn euch das gefallen hat, ne, bleibt doch einfach da, holt euch den Podcast in euren Feed und dann hören wir uns wieder, wenn ihr wollt. Ganz bald, jetzt aber erstmal. Sina, ich würde sagen, mit dem Geräusch von Sirenen verabschieden wir uns.
Machst du das jetzt? Ui, ui.
Okay, das.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.